darf Sie hier zu unserer heutigen Bilanzpressekonferenz ganz herzlich begrüßen. Wir haben wie immer, denke ich, interessante Neuigkeiten, über die wir Ihnen im Lauf der nächsten Stunde einiges erzählen werden. Und wir werden zunächst mit den Finanzkennzahlen, dem Ausblick beginnen. Und dazu übergebe ich an meinen Kollegen Dirk Kalibe, CFO. Ich möchte erinnern, Sie haben es sicher gelesen und mitbekommen, es wird die letzte Bilanzpressekonferenz von Dirk Kalibe sein. Er hat sich entschieden, Heidelberg zu verlassen, wird uns noch bis Ende September mit Tat und Kraft erhalten bleiben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für Heidelberg schon mal zu danken und übergebe das Wort an Dirk Kalibe.
Ja. Vielen lieben Dank, Rainer. Nach den Worten darf ich vielleicht dann außerhalb des Protokolls und außerhalb der Mitschrift und außerhalb des Zitates sagen, ich habe mich in Heidelberg verliebt, nicht nur geschäftlich, sondern auch privat. Ich habe von 30 Jahren dann mehr als 20 Jahre bei Heidelberg gearbeitet. Es waren super Jahre. Irgendwann entscheidet man sich dann aber auch ein paar Dinge anders zu machen. Ich nehme ein ausgiebiges Sabbatical. Mal sehen, wie lange das Ausgiebige ist. Das ist schön ein dehnbarer Begriff. Aber bezogen auf Heidelberg, auch außerhalb des Protokolls, denke ich gerne zurück oder muss ich leider zurückdenken an die Anfang meiner Tätigkeit. Da war ein Jahr okay und dann kam die Finanzmarktkrise. Damals, sage ich eigentlich nur intern, hatten wir keine Chance. Und so engagiert, wie das Heidelberg-Team gewesen ist, haben wir gesagt, wenn wir keine haben, dann nutzen wir genau die. Die haben wir genutzt. Alle gemeinsam, es war eine tolle Teamarbeit, Vorstand, Manager, komplette Company, wir haben Strategie aufgestellt, haben dann Staatsbürgschaften bekommen. Danach, als das dann auf dem Weg war, durften wir die etwas größere Refinanzierung machen. Das war genau eine Chance, die wir hatten und genau diese eine haben wir genutzt. Das war dann auch wieder erhellend, das ganze Team, alles durch. Und seitdem muss ich immer meine Leute mal wieder rütteln und sage, Jungs, passt mal auf, wir haben die Chance, wir haben die, wir haben die, wir haben die. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir genau die richtige nehmen. Und da haben wir auch noch einige Herausforderungen gehabt. Und genauso fühle ich mich auch jetzt, wenn ich auf die Strategie nach vorne schaue, die nachher unser CEO vorstellt. Wir wissen, wo wir hinwollen, da gibt es viele Optionalitäten. Aber ich hoffe, dass es nie mehr dazu kommen wird, dass das passiert, wie wir es damals hatten. Das war dann mein Versuch im Rahmen der letzten Jahre, die Stabilität in der Kapitalstruktur sicherzustellen. Wenn Sie mich so fragen, könnte ich darüber philosophieren und können sagen, wie super ich die finde. Aber das Ergebnis ist für mich einfach nur privat, persönlich gesagt, wir haben ein super Fundament und auf dem Fundament können wir jetzt nach vorne aussetzen, die Supermarke Heidelberg mit der Strategie, die Herr Hundsdorfer vorstellen wird, erfolgreich umzusetzen. Und wenn sie dann umgesetzt wird, würde ich von der einen oder anderen Ende der Welt dann mal hingucken. Nicht immer weg sein, immer mal wieder dabei sein. Damit aber auch genug zu dem, alles außerhalb des Protokolls, Zitate bitte abstimmen mit Herrn Fichtel, wenn überhaupt erlaubt. Denn das gehörte nicht hierhin. Aber ich bedanke mich natürlich bei Ihnen für die Begleitung in der Zeit. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und Abschied sage ich ja erst am 30.09. Damit möchte ich zu dem kommen, was wir im letzten Jahr erreicht haben. Wir hatten uns Ziele gesetzt. Ich möchte herausheben und ich fange das mal von unten an. Wir haben gesagt, wir wollen das Ergebnis vom Vorjahr steuern. Natürlich, je mehr, desto besser. Ich möchte aber in Erinnerung rufen, dass wir im vierten Jahr in Folge ein positives Nachsteuerergebnis haben. 4 Jahre in Folge. Wenn Sie zurückdenken, man sagt immer, 2, 3 Jahre müssen positiv sein aus Sicht der Ratingagenturen. Wir haben das 4. Jahr in Folge. Wir haben eine gute, stabile Finanzierung und dann kommt die Frage, kann es links und rechts noch ein bisschen mehr sein? Darauf gehe ich dann ein, aber die Kernbotschaft ist, wir sind im 4. Jahr profitabel, wir sind aus Sicht des Vorstands in Summe nicht ausreichend profitabel, wir haben Ziele gesetzt, wie wir uns weiter verbessern wollen, die sind Ihnen bekannt, aber an dem Faktum, dass es gut gewesen ist und dass wir die Guidance erreicht haben, das sollten wir auch nicht vergessen. Springe ich dann ganz nach oben, der Auftragseingang war rund 2,56 Milliarden auf dem Niveau des Vorjahres. Der Umsatz ist leicht gestiegen, das operative Ergebnis, wir messen das im EBITDA, hat die Marge von 7,1%, hier nebenan ist es geschrieben, in der Bandbreite zwischen 7 und 7,5 erreicht, sind sogar leicht besser als im Vorjahr. Das operative Ergebnis ohne Restrukturierung ist auf dem gleichen Niveau, wenn ich das EBIT nehme. In der Restrukturierung investieren wir in den Umbau, in den Altersumbau, in die Alterspyramiden, die wir haben. Wir optimieren noch links und rechts. Das war vorhergesagt, das haben wir relativ genau getroffen. Finanzergebnis gibt es keine größeren Dinge, die es zu berichtigen sind. Wir haben auf der einen Seite den Zinsaufwand, den wir versuchen, auch zukünftig weiter zu reduzieren. Da gibt es genug Optionalitäten, die man in der Zukunft noch weiter optimieren kann. Daneben haben wir das nicht zahlungsauswirksame Abzinsung der Pensionsrückstellung. Die haben wir vor 3-4 Jahren ja radikal geändert. Jetzt ist es nur noch die reine Zinskomponente, die drin wirkt, keine Servicekosten mehr. Also auch dort abhängig vom Zinssatz eine gewisse Stabilität. Das Ergebnis Vorsteuern und dann kommt der Punkt Free Cashflow. Der ist natürlich mit minus 93 Millionen eigentlich erschreckend. Wenn man aber reinschaut, was gemacht worden ist, dann ist das im Rahmen unserer Erwartung, im Rahmen unserer Planung ganz bewusst. Und um Ihnen dann ein Gefühl zu geben, habe ich ein paar Beispiele genommen. Weil wenn man das adjustiert, was wir bewusst gemacht haben, dann ist das eigentlich nicht nur eine schwarze Null. Man kann das dann links und rechts auch positiv interpretieren. Aber es waren bewusste Investitionen, die wir als Heidelberger Vorstand getätigt haben. In der Erkenntnis, dass wir einen solchen stabilen Finanzrahmen haben, gesagt, wir müssen auch mal wieder in AB investieren und das haben wir getan. In Summe kommen wir dazu, dass wir uns ja selber vor langer Zeit, als der Leverage bei weit über 4 lag, gesagt haben, in unser heutiges Geschäftsmodell passt ein Leverage, der unter 2 angemessen ist, solange wie wir noch ein hohes transaktionales Geschäft haben. Wenn wir die Strategie umgesetzt haben werden und kommen mehr ins Subskriptionsgeschäft, mehr ins Vertragsgeschäft, dann kann man natürlich auch einen höheren Leverage fahren, weil wir dann natürlich eine höhere Stabilität im Vertragsgeschäft haben. Wir haben aber solange wir transaktional sind, hier die Zielsetzung kleiner 2-mal, Net Debt EBITDA, ja, das ist relativ konservativ. Aber wir fühlen uns damit sehr wohl. Wenn ich dann von der Topline komme, ist weiterhin zu berücksichtigen, dass der Auftragseingang jetzt vergleichbar zu dem, was auch beim Umsatz ist, natürlich gut balanciert ist. Wir haben in EMEA rund 40%, dann haben wir in Asia Pacific fast ein Drittel, dann haben wir noch Osteuropa, wir haben Nordamerika, was stark ist, und Südamerika ist eigentlich auch gut. Trotzdem, dass wir natürlich in letzter Zeit sehen, dass die Wachstumsprognosen weltweit leicht sinken, haben wir hier eine Stabilität in den letzten Jahren gehabt. Und wir haben eine wirklich gute Aufstellung, wenn wir auch durch die einzelnen Märkte gehen. Es sei denn, nach vorne raus passiert es wirklich global, dass ein Problem entsteht. Aber dazu kommen wir dann beim Ausblick. Gehen wir in unsere Segmente. Wir berichten ja weiterhin nach Heidelberg Digital Technology und das andere ist dann das Lifecycle-Geschäft. Wir hatten ja umgegliedert die Digitaldruckmaschinen hinüber zu Digital Technology. Deswegen haben wir hier rund 1,5 Milliarden Umsatz, hier knapp 1 Milliarde Umsatz. Wir haben hier unten die Vorleistung, die ganzen Investitionen für die digitalen Geschäfte drin, R&D-Aufwendung. Deswegen ist die Marge hier unten oder die EBITDA-Marge bei weitem nicht so hoch wie in dem anderen Segment. Wenn wir dann zukünftig nach dem Rollout im 3., 4., 5., 6. Jahr die installierte Basis haben, die Erträge generieren, dann haben wir natürlich auch dort den positiven Payback. Immer berücksichtigen, dort werden Vorleistungen für die Zukunft geleistet. Trotzdem wir das tun, sind wir hier unten positiv. Kommen ja früher von weit über minus 100 Millionen in dem Bereich, sind bei plus 50 und haben hier sicherlich einen guten Turnaround hingelegt. Hier oben sind wir bei knapp 13% Marge gelandet, Lifecycle Solutions. Wir werden es weiter umstellen, Herr Hunsdorfer wird das noch weiter ausführen. Da unten sehen Sie immer noch so fast verborgen Heidelberg Financial Services. Da es die Finanzdienstleistungen sind, lassen wir die als drittes Segment weiter laufen. Wir haben Erfahrung seit 20 Jahren, wie wir Finanzierung für Kunden machen. Die Zahlen in der Topline interessieren nicht. Was uns dort interessiert, ist die Vermittlung der Finanzierung von dem Kunden, der Druckerei, rüber zum Kapitalmarkt. Wir haben das in den letzten Jahren mehr als 10 Milliarden Finanzierung vermittelt von A nach B. Und wir haben jetzt auch für die Subskriptionsmodelle die Verträge so weit aufgestellt, dass wir auch, wenn wir dann demnächst die Verträge laufen haben, auch dort in die Externalisierung gehen könnten. Wir gucken immer, dass wir ein Portfolio haben, dass es nicht Einzelverträge sind. Aber in dieser Division ist die Expertise vorhanden, wie der Kapitalmarkt auf der einen Seite zu einem einzelnen Kunden die Pakete gepackt bekommt. Wir haben die Historie der Zahlen. Wir können das Kundenrisiko, das Geschäftsrisiko und das Landesrisiko prima bewerten. All das ist Know-how, ein USP, sagt man dann auf Neudeutsch, von Heidelberg, was uns helfen wird, auch das neue Geschäftsmodell hochzufahren. Das sei hier an dem Rande einmal erwähnt. Und zukünftig wird das sicherlich an Bedeutung gewinnen. Gehen wir dann klassischerweise noch nach den Eckwerten mehr oder weniger der Gewinn- und Verlustrechnung in die Bilanz. Kann ich anfangen, Anstieg der Eigenkapitalquote. Wir sind jetzt auf 17%, wir standen ja auch mal unter 10%. Im Moment ist es immer noch so, dass die Pensionsrückstellungen, die hier oben sind, halt volatil sind, weil der Zinssatz, der langfristige zur Abzinsung der Pension, halt eben schwankt. Aber es ist halt eben nur ein temporärer Effekt, es ist kein zusätzliches Cash-out. Es ist nur eine Volatilität, die sich in der Bilanz abspielt. Und aus diesem Grunde schwankt auch die Eigenkapitalquote. Wir haben gesagt, sobald wir ins Vertragsgeschäft hineinkommen, ist Eigenkapitalquote nachhaltig mit 25% gut und akzeptabel. Wenn es mehr transaktionales Geschäft wäre, wären wir eher bei 30% Zielgröße gewesen. Immer abhängig von der Ansicht der Pension. Das ist so ein Sondereffekt, den wir auf der Seite haben. Gehen wir hier vorne durch, ist im Anlagevermögen ein paar Investitionen, die zeige ich Ihnen gleich noch, die wir bewusst gemacht haben. Hinter Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten verbirgt sich natürlich das Net Working Capital. Als es bei uns mal ganz schwierig war, war das Net Working Capital in absoluter Größe bei 1,3, 1,4 Milliarden Euro, bei gleichem Umsatz wie heute. Wir haben es jetzt runtergebracht auf 650 bis 700 Millionen. Wir sind damit auf einem Wert von unter 30% Net Working Capital. Natürlich versuchen wir es weiter zu optimieren. Auch neue Geschäftsmodelle werden uns dafür die Möglichkeit geben, dort eine Optimierung vorzunehmen. Aber die Prozesse dorthinter kennen wir ganz gut und es ist auch prima etabliert. Fragen dazu gerne sonst später am Rande, das würde sonst hier die Ausführung vielleicht sprengen. Verzeihung, ich gehe auch zurück. Hinter den latenten Steuern haben wir die aktiviert, die wir aktivieren müssen. Der gewiefte Bilanzleser geht dann in die Geschäftsberichte und sieht dann über 1 Milliarde Verlustvorträge. Wir haben die weiterhin nicht aktiviert, weil wir gesagt haben, wir sind dort konservativ. Man könnte, man müsste, man hätte, man könnte, um das mal so rum anzuformulieren, könnte man viel machen, haben wir nicht gemacht. Wir sind dort konservativ aufgestellt. Nach vorne raus hoffen wir, dass wir die dann irgendwann auch nutzen können und damit dann auch geringere Steuerzahlungen haben, weil wir einfach auch in die Verlustnutzung kommen. Ansonsten gibt es auf dieser Seite nicht viel zu berichten. Networking Capital habe ich erwähnt, ganz unten. Nettofinanzverschuldung komme ich gleich nochmal drauf und die Investitionen möchte ich Ihnen zeigen. Ich möchte nicht nur abspringen und sagen, dass wir im laufenden Jahr den Verkauf des FEZ hatten, das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Heidelberg, dass wir dafür in der Halle 10 in Wiesloch investiert haben, der größte Open Space, den es nach unserer Kenntnis in Europa gibt, 1000 Arbeitsplätze in der Bürohalle, dazu noch Versuch und Labore, alles mit dazu. Uns ist es wichtig, die Optimierung zu den angelagerten Bereichen, ob das dann eine Fertigung ist, ob das dann ein Versuch ist, der jetzt ja auch mit drüber ist, ob das Produktmanagement ist, ob das Service ist, all das an einem Standort zu haben, interdisziplinär arbeiten können. Wir hoffen uns dort erhebliche Vorteile. Das wird passieren. Aber die ganze Optimierung war auch möglich, weil wir bereits am Standort vorher mit 1000 Leuten aus der Hauptverwaltung weggegangen sind, auch nach Wiesloch rübergekommen sind. Wir konnten also somit Heidelberg-Standort so weit entkernen, dass wir jetzt die Kernfunktionalitäten für das operative Tagesgeschäft in Wiesloch haben. Wir können damit alle Prozesse optimieren. Ich habe keinen einzelnen rausgegriffen. Das fängt von A an und hört bei Z auf. Wir haben daneben, und ich sage bewusst daneben, weil wir jetzt hier nicht bewertet haben, wie viel effizienter ist es, wenn ich nicht mehr von A nach B fahre und von B wieder nach A zurück, wie dass sie schneller zusammenkommen, sondern wir haben harte Zahlen, Daten und Fakten genommen, Strukturkosten, das ist dann Kantine, das ist dann Werksschutz, das ist Reinigung, das ist alles Mögliche drumherum. Da werden wir über 10 Millionen sparen. Das haben wir in unserem Strukturkostenprojekt drin. Das ist die höhere Auslastung, die höhere Effizienz, die wir halt eben haben, indem wir einen Standort in den anderen integrieren. Was uns aber wichtig ist, und deswegen habe ich das mit Heidelberg Umzug genannt, wir haben natürlich die PMA weiterhin als unseren Leuchtturm, als den integralen Bestandteil. Wir haben ihn genannt Think Tank der digitalen Zukunft von Heidelberg. Denn wir wissen natürlich, dass wir mit Kunden, mit unseren Lieferanten und mit anderen auch Dinge haben, die wir gemeinsam erarbeiten. Und dafür wollen wir die PMA weiterhin auch zukünftig nutzen. Man kann die Infrastruktur hier für Schulung auch prima nutzen, dass man sie verknüpft mit der neuen digitalen Welt, die wir in Wiesloch bauen. Da bauen wir in der Halle 43/44 Open Space Arbeitsplätze. Also wir versuchen hier innovativ unterwegs zu sein. Wir haben das hier unten mal New Work genannt, nicht New York genannt, sondern New Work genannt. Eine neue Philosophie, die Leute wachzurütteln und zu sagen, passt mal auf, das verändert sich. Wir kommen nicht nur noch von der Fertigung und Montage, wir gehen in Software, wir gehen in Digitalisierung. Und dann ist es halt auch gut, dass wir so eine PMA als Leuchtturm nutzen können. Da wir nur noch Heidelberg aus Heidelberg sind, passt das noch doppelt mit hinzu. Aber das ist der Kernpunkt, den wir dort haben, dass wir dort auch entsprechende Veranstaltungen mit Kunden machen können. Das ist natürlich prima. Kommen dann zu meinem letzten Punkt. Eigentlich ist es ein Non-Event, aber ich sag mal, ich bin halt stolz drauf. Frühzeitig haben wir gesagt, dass nicht nur das Pferd in Heidelberg auf 3 Beinen stabil steht, es braucht kein 4. Bein. Eine Finanzierung auf 2 Beinen kann umkippen, wenn es nur noch ein Bein weggeht. Deswegen haben wir gesagt, die Finanzierung muss immer auf 3 Beinen stehen. Die können mal gleich untergewichtig sein, aber irgendwo müssen es 3 Beine sein, denn irgendwas wackelt immer. Wir haben gesagt, das sind einerseits Kapitalmarktinstrumente, es ist immer eine syndizierte Kreditlinie, nicht einzelne Banken, sondern zusammen ein Konsortium, was einen begleitet aus der Vergangenheit. Ich habe jetzt quasi 15 Jahre mit den gleichen Banken gearbeitet, die auch wissen, was nach vorne raus Heidelberg machen möchte. Und wir haben dann einen sonstigen Pott mit Förderinstrumenten aufgemacht, wo wir sagen können, auch das ist eine dritte Säule, da ist der EIB-Loan drin, da sind Immobilienfinanzierungen drin. Einfach nur zu sagen, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Fristigkeiten und unterschiedliche Kreditgeber. Das ist der Mix, was wir genommen haben, hier nochmal beschrieben. Und wir können sagen, dass diese untereinander ausbalanciert sein müssen. Der Kernpunkt, den ich immer noch mitgegeben habe, war die Nettofinanzverschuldung, die ein Unternehmen, was natürlich nicht debt-free ist, haben sollte, muss langfristig finanziert sein. Und wir haben gesagt, es sollte am Kapitalmarkt langfristig finanziert sein, weil dort kriegt man das Geld eigentlich gut. Und dass wir das geschafft haben, zeigt es dann hier. Der harte Finanzer sagt, dass unser Finanzierungsrahmen, den wir haben, ist rund 700 Millionen. Dann habe ich hier unten einerseits den Convertible Bond, dann habe ich hier den High Yield Bond, das sind die Kapitalmarktinstrumente, also rund 200 Millionen. Dann habe ich die Europäische Investitionsbank mit 100 Millionen, dann habe ich sonstige Immobilienkredite mit 50. Dann haben wir hier oben unsere Banken und dann haben wir da oben noch ein bisschen Sonstiges. Und wenn Sie dann sehen, dass die Nettofinanzverschuldung 250 ist, rechnen Sie 200 Millionen Kasse drauf, sind wir bei 450. Und dann bleiben wir da oben bei knapp 260 Millionen, die noch offen sind. Und dann haben Sie hier unten ratierliche Fälligkeiten. Die können Sie schön abgestaffelt nehmen. Und wir haben immer gesagt, wir wollen oder ich wollte immer 50 bis 100 Millionen Fälligkeit haben, die ich zurückzahlen kann, aber nicht muss. Denn wenn ich nicht investiere in Subskription, in eine Cloud, in eine A, B, C, D und E, dann kann ich auch in der Kapitalstruktur optimieren, kann mal was frühzeitig zurückzahlen, kann dann bei nächster Gelegenheit, wenn der Markt gut ist, wieder was aufnehmen fürs Wachstum. Und deswegen haben wir uns diese Flexibilität versucht zu erarbeiten. Die nächste große Fälligkeit ist in 22. Das ist hier noch der High Yield Bond. Dieser Convertible Bond hat hier vorne noch eine Put-Option, also gucken wir uns das auch immer mit an. Aber wie gesagt, hier liegen 200 Millionen Kasse auf der Bilanz, auf der richtigen Seite. Dann haben wir die RCFA. Von da aus ist das schön ausbalanciert. Man kann weiter optimieren. Und wir wollen im Laufe der Zeit, wenn wir es optimieren, natürlich den Zinssatz, Verzeihung, den Summezinsaufwand weiter senken. Denn wenn wir hier bei weit über 40 Millionen kommen und dann irgendwann 20 Millionen anstreben, sind das die 10 oder 20 Millionen, je nachdem, welchen Aufsatzpunkt man nimmt. Natürlich Gelder, die wir dann viel lieber nehmen, um eine Akquisition, wie Crispy gestern gesagt, zu finanzieren. Weil da investieren wir dann ins Geschäft und wir geben das Geld lieber dorthin aus, als das, was als Zinszahlung irgendwo an die freundlichen Partner der Kreditseite geben. Das sind die Punkte zum Fälligkeitenprofil. Ich kann sagen, gut diversifiziert. Wir wollen diversifiziert sein. Wir müssen gewisse Fälligkeiten haben, um optimieren zu können, aber trotzdem Stabilität haben, wenn es denn mal stürmischer wird, dass das nicht zusammenklappt, so wie es bei meinem Berufsantritt hier bei Heidelberg dann passiert ist als CFO. Ja, das muss stabil stehen, das muss man sich anschauen und da haben wir, glaube ich, eine gute Basis erreicht. Kommen wir damit zum Ausblick. Natürlich haben wir gesehen, dass in der Konjunktur das Wetter etwas stürmischer wird. Man sieht dann auf der anderen Seite, dass es dann politisch die eine oder andere Äußerung gibt, die dann Unsicherheiten bei A oder B bringt, ob das dann nun von China zu USA ist oder ob das dann in Europa ist. All das beobachten wir und hat uns dazu führen lassen, dass wir gesagt haben, wir wollen etwas konservativer in das nächste Jahr schauen. Wir haben aber auch wiederum betont, wenn ich nicht nur die linke Seite, sondern die rechte Seite anschaue, dass unser Kerngeschäft, ich nenne dann einfach Kerngeschäft als Sheet Fed Offset, transaktionales Geschäft, stabil läuft seit einiger Zeit, ist gut, darf man nicht vergessen, ist die Basis für das After-Sales-Geschäft. Das macht uns zuversichtlich und wir gucken natürlich, wie sich das dann weiterentwickelt. Unsere neuen Geschäftsfelder, da müssen wir sagen, dass die Verunsicherung oder sag mal, diese Wolken, die sich dann teilweise am Horizont abspiegeln, dazu geführt haben, dass wir mit den neuen Investitionen etwas konservativer umgehen. Wir sind unterwegs, die Geschäfte auf den Weg zu bringen. Der Hochlauf ist in so einer Phase dann doch etwas langsamer, als wenn es ein besseres Umfeld ist, weil die Leute dann sagen, na, ob ich jetzt investieren muss oder ob es vielleicht ein Jahr später ist. Wir wollen dort nicht drücken, wir wollen es professionell machen. Deswegen haben wir hier mitgegeben, wir machen einen konservativeren Hochlauf, ohne jetzt näher im Detail auf Anzahl Stückzahlen und so weiter einzugehen. Aber das Feedback, was wir bisher haben, nach der Präsentation auf der letzten Drupa mit den Konzeptkunden, ist eigentlich, wenn ich natürlich sagen, konservativ hervorragend. Und wir hoffen, dass wir das auch in der Zukunft dann die Früchte dieser Investition und der Arbeit tragen werden. Wir haben allerdings auf der anderen Seite auch einen Rückgang im Handelsgeschäft, Verbrauchsmaterialien, das ist transaktionales Geschäft, da sind dann die großen Plattenlieferanten hinten dran, die versuchen dann Volumen zu bekommen. Die strategische Antwort ist relativ einfach, wir binden das ins Vertragsgeschäft ein. Ob das nun Full-Subskription ist oder halb, wird Herr Hunsdörfer gleich noch darauf eingehen. Das heißt, die strategische Maßnahme dagegen ist da. Das werden wir aber nicht sofort im ersten Schritt schaffen. Und auch hier sagen wir, Volumen um jeden Preis machen wir sicherlich nicht. Es muss profitabel sein und die Antwort kommt dann über die strategische Antwort von meinem Kollegen. Positiv, robustes Kerngeschäft, positiv, digitale Geschäftsmodelle, Subskription wird weiter implementiert werden. Aus Subskription heraus wollen wir auch mehrere Komponenten anbieten für Vertragsgeschäft. Das wird Ihnen Herr Hunsdörfer gleich zeigen. Operational Excellence ist eine Selbstverständlichkeit. Man muss sie aber auf demselben Level haben, genauso wie den Fokus auf Cash. Denn wenn er dann irgendwann mal weg ist, guckt man nur noch auf Wachstum. Und wir managen halt eben die drei Dinge zusammen. Deswegen Operational Excellence, das Beispiel, was ich Ihnen mitgeben wollte heute, waren die Infrastrukturkosten aus dem Immobilienbereich, die dort wesentlich wirken. Das sind viele, viele andere, würde heute den Rahmen sprengen. Die sind unterwegs, da wissen wir, was wir tun. Ich will nicht sagen, schmerzvoll haben wir genug Erfahrung der letzten Jahre gesammelt. Das Team weiß, was zu tun ist. Alles, was wir hier rausholen, gibt uns Freiheiten, auf der anderen Seite zu investieren. Und das ist das, was wir miteinander uns aufgegeben haben. Was soll das jetzt in Summe nach vorne raus bedeuten? Wir gehen davon aus, dass wenn es einigermaßen so bleibt, wie wir es heute sehen können, dass der Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet wird. Die EBITDA-Marge ist eigentlich die gleiche, die wir im diesem Jahr als Guidance hatten. Wir hatten 7-7,5%. Jetzt habe ich die auf ohne Restrukturierung. Jetzt haben wir die auf 7,5-8 nach oben gehoben. Das, was sich da verändert, ist einfach nur die erwartete Umstellung der internationalen Bilanzierung, neudeutsch dann IFRS 16 genannt, wo dann die Leasingverhältnisse, die Sie haben, anders bewertet werden müssen. Da kommt ein Nutzenwert auf die Aktivseite, da kommt die Finanzverbindlichkeit auf die Passivseite. Die Abschreibung diese dann erfassen. Die wirkt dann positiv im EBITDA. Und dann gehen natürlich die Mietaufwendungen unten raus. Es ist eigentlich nur ein Switch in der Bilanz. Dann kriegen sie ein bisschen Finanzaufwand, nämlich die Zinskomponente im Zinsergebnis. Aber im Ergebnis vor Steuern bleibt es gleich. Da wir aber auf EBITDA-Basis guiden, ja, ist das EBITDA einfach höher, obwohl das darunter halt einfach nur Verschiebungen sind. Diese Veränderung haben wir eingearbeitet. Es sind bei uns rund 15 Millionen. Ich mache noch mal eine kleine Klammer auf. Hätten wir nicht die Immobilientransaktion der letzten Jahre gemacht, wären diese ganzen Immobilien, die in Leasing gewesen wären, natürlich auch alle auf die Bilanz gekommen. Dann wäre der Effekt ein viel größerer. Dann wäre die Finanzverbindlichkeit viel größer. Also von da aus haben wir selber das abgearbeitet, auch wissend, dass diese neue Standard kommt. Aber der Effekt jetzt ist halt viel geringer, weil wir eben hier auch Dinge abschließen konnten. Dadurch, dass das Ergebnis vor Steuern nicht betroffen ist, weil es einfach nur eine Verschiebung ist, erwarten wir, wenn Umsatz und Marge sonst gleich ist, ein Nachsteuerergebnis auf Vorjahresniveau. Das wären soweit meine Punkte. Damit könnten wir eigentlich zur Strategie kommen.
Dirk, vielen Dank. Ich werde Ihnen jetzt keine neue Strategie erzählen, weil es gibt keine neue Strategie, sondern ich werde Ihnen jetzt erzählen, wie weit wir die Strategie umgesetzt haben. Ja, vielleicht auch eins, wir sind sehr zufrieden mit unserer Strategie, weil nachdem wir ja alle so das Gefühl hatten in den letzten Jahren, die Zyklizität ist vorbei, ich meine, wir hatten jetzt 10 Jahre im Prinzip stabiles konjunkturelles Umfeld und erst in den letzten Monaten ist es mal wieder ein bisschen unsicherer geworden, zeigt sich, die Zyklizität gibt es immer noch, also es macht sehr viel Sinn, ein Geschäftsmodell zu haben, das dagegen robust ist und das ist ja ein wesentliches Ziel unserer Strategie gewesen. Sie erinnern sich, die 3 Säulen, die eine Säule, Wachstum durch Innovation, das ist im Wesentlichen Weiterentwicklung des Smart Print Shops und der zweite wesentliche Teil der Wachstum durch Innovation ist der Digitaldruck, der industrielle Digitaldruck für Verpackung. Die zweite Säule war digitale Geschäftsmodelle, dort stellvertretend als das allumfassende, das Thema Subskription. Und die dritte Säule der Strategie war Operational Excellence oder Rückkehr zur Operational Excellence. Und genau da sind wir auch hier unterwegs. Also es gilt nach wie vor und wir fühlen uns einfach sogar bestätigt, dass Heidelberg Goes Digital der Weg für Heidelberg ist, profitables Wachstum wieder zu erreichen und die Effizienz zu verbessern. Wir sehen, und ich glaube, das wird sich auch auf die nächsten Jahre transportieren lassen, dass unser Kerngeschäft stabil ist, allerdings auch nicht wächst. Subskription ist gut eingeführt und wächst. Und je größer es wird, desto konjunkturunabhängiger wird Heidelberg werden. Digitaldruck ist auch der richtige Weg. Ich sage sogar, er ist eigentlich alternativlos, weil das, was wir machen mit Digitaldruck, mit Primefire, mit dem Tintenstrahldruck, hat das Potenzial, disruptiv zu werden. Von den 4 Themen, die das beeinflussen, Qualität, die kosteneffiziente Maschine und der Preis der Tinte, an der Qualität ist bei Heidelberg der Haken dran. Die Qualität, die wir erreichen mit Digitaldruck, ist mindestens so gut wie Offsetdruck. Und an den anderen 2 Themen wissen wir genau, was wir tun müssen, um dahin zu kommen. Und wenn wir es wissen, wissen es vielleicht auch ein paar andere auf dieser Welt. Deshalb ist es alternativlos, eine solche Technologie bei Heidelberg im Haus zu haben, obwohl sie mit der größte belastende Faktor für unser Ergebnis derzeit ist, weil wir ja intensiv in die Zukunft investieren müssen. Dann haben wir unsere neuen Produkte außerhalb der Printmedia-Themen. Auch dort kann ich von einigen sehr, sehr schönen Erfolgen berichten. Sehr, sehr interessante Themen, die noch klein sind, aber ein enormes Wachstums- und auch Ergebnispotenzial haben. Und das Thema Operation Excellence, das ist sehr viel Fleißarbeit, das ist sehr viel wirklich Managen der Kosten, der Strukturen. Auch dort sind wir unterwegs. Und wir haben jetzt noch ein Stück weiter gedacht über die Strategie, über die 3 Säulen hinaus. Was ist denn das Zielbild für Heidelberg? Das Zielbild ist, wir werden eben nicht nur Maschinen bauen und Service dazu liefern in digitaler Form, sondern wir glauben, wir sind überzeugt, wir werden das Unternehmen sein, der das Ökosystem in der Printmedia-Industrie baut und betreibt. Wir haben es nämlich bereits begonnen. Und dann sind wir ein Stück weit, sogar mehr als das, was ich auch anfangs, ich glaube mal vor 2 Jahren schon erzählt habe, dass wir hier so ein bisschen der Amazon der Printmedia-Industrie werden wollen. Was meinen wir damit? Die Umsetzung der digitalen Transformation braucht ein Zielbild. Und das Zielbild heißt, wir bauen und betreiben das Ökosystem der Printmedia-Industrie. Was ist das? Wir haben mal vor vielen Jahren, 160 oder sowas, angefangen, Maschinen zu bauen. Und das über viele Jahrzehnte super erfolgreich, tolle, präzise Maschinen. Damit kann man heute allein schon kein Geschäft mehr machen. Wir haben allerdings auch als das erste Unternehmen in unserer Branche und wahrscheinlich eins der ersten im Maschinenbau insgesamt Software-Systeme dazu entwickelt. Prinect Software Suite, den Workflow, alles was darum ist, zur Maschine getan, also intelligente Maschinen gemacht. Heidelberg hat sich auch, ich sage mal, den Luxus gegönnt, eigene Steuerungen zu entwickeln, die uns ganz anderen Zugriff zu den Daten erlaubt haben. Deshalb sind wir auch heute nicht wie viele andere Maschinenbauer in der Siemens-Falle, sondern wir beherrschen die Daten und das schon seit 2000. Und schon 2008 hat Heidelberg begonnen, um einen besseren Service leisten zu können, um die Maschinen besser zu betreiben zu können, die Maschine zu vernetzen, sie in die Heidelberg Cloud anzubinden. Und wir haben das jetzt genutzt, weiter zu vernetzen. Und das hat uns überhaupt erst ermöglicht, ein Subskriptionsmodell, wie wir es ja gerade im Moment sehr erfolgreich hochfahren, überhaupt zu implementieren, weil ohne Daten ist ein solches Geschäftsmodell nicht skalierbar. Und jetzt sind wir dabei, um diese Maschine herum, die wir jetzt mit einer Identität versehen, es gibt jetzt die Heidelberg-Identität und auch demnächst ein Heidelberg Operating System, alle Funktionen um die Maschine herum zu digitalisieren, in die Cloud zu bringen, um unseren Kunden sehr leichten Zugang zu all diesen Vorteilen zu erlauben. Da gehört der Heidelberg Assistant dazu, da gehört Automatisierung dazu, da gehören Produktionsunterstützung und Optimierung dazu und letztendlich auch die Versorgung mit allen Materialien, die eine Maschine braucht und last not least das rundum Support Package Full Subscription Vertrag. Und das führt dann letztendlich, wenn man noch ein Stück weiter denkt, wenn man jetzt plötzlich alle Partner aus unserer Industrie auf diese Plattform zieht, und ich kann Ihnen sagen, wir führen die ersten sehr konkreten Gespräche mit verschiedenen Partnern in der Printmedia-Industrie, dass wir alles, was unsere Kunden brauchen, alles auf dieser Plattform abbilden können und höchst komfortabel für diesen Kunden zugänglich machen. Da gehört eben nicht nur die Produktion dazu, da gehört nicht nur die Versorgung mit allem notwendigen Materialien dazu, da ist auch das Nachfragemanagement, da ist das Printshop-Management, da sind auch die Daten, die ein Kunde braucht, drauf und selbst solche Dinge wie das Abfallmanagement, weil es gibt hier auch immer noch das Thema von Makulatur, das wir natürlich versuchen zu reduzieren, oder auch was passiert dann mit den Platten, wenn sie ausgebraucht sind. Um hier schneller voranzukommen, weil das sind nur mit Cloud-Lösungen zu realisieren, sowas geht nicht mehr on-premise, haben wir vor wenigen Tagen die Firma Crispy Mountains übernommen, das ist ein Start-up, der uns hilft, hier schneller voranzukommen. Also wir werden hier irgendwo zwischen 3 und 4 Jahre schneller vorankommen und wir werden schon auf der Drupa das Heidelberg Operating System vorstellen können mit den ersten Partnern, mit der ersten Funktionalität. Wir sind also mittendrin im Bau des digitalen Ökosystems der Printmedia-Industrie und der Name, den können Sie schon mal ruhig merken, ist die HiOS Heidelberg Operating Systems. Wir sind auch sehr gut gestartet, unser Vertragsgeschäft aufzubauen und dieses ist ja auch dringend notwendig. Dirk Kaliber hat ja gerade erzählt, uns bricht das transaktionale Handelsgeschäft mit Verbrauchsmaterialien schneller weg, als wir das gerne hätten, weil natürlich in einer schwierigeren konjunkturellen Randbedingungen versucht ein Hersteller seine Marktanteile zu vergrößern, indem er auch direkt auf Kunden zugeht. Und das ist natürlich dann schlecht für den, der zwischendrin sitzt als Händler. Deshalb haben wir gesagt, wir können da nicht eins zu eins konkurrieren, weil wir können die Preise nicht mitgehen. Aber was wir können dem Kunden mehr Komfort bieten, wir können ihm Convenience bieten, wir können mit der Hilfe unserer Daten alles, was er braucht, managen und ihm Arbeit abnehmen, ihm einen echten Vorteil bieten. Und wir haben deshalb unser Subskriptionsmodell, das das Größte und das Allumfassende ist, jetzt sukzessive erweitert. Es fängt von vorne an mit der Heidelberg ID. Kennen Sie übrigens alle, wer Apple-Nutzer ist, und ich denke, das sind viele, dann haben Sie eine ID, damit fängt alles an, die kostet auch noch nichts. Wenn Sie dann die Services beziehen, dann fangen Sie an zu bezahlen. Das ist genau der gleiche Gedanke dieser Plattform-Strategie. Die kostet nichts, aber wir ziehen den Kunden schon auf unsere Plattform. Wir beginnen auch Subskription für Software zu machen. Die ersten Softwarepakete sind umgestellt von Lizenz- und Servicevertrag zu Software as a Service. Wir bauen unsere Serviceverträge um, die auch verbrauchs- und nutzungsorientiert sind und deshalb auch viel besser zu verkaufen sind als ein Produkt. Wir verkaufen jetzt eine Leistung, wie sie verbraucht wird, und damit kann man das Servicegeschäft ausweiten. Und wir gehen so weit, dass wir auch Lifecycle-Verträge ohne Maschine machen, weil wir damit auch die Kunden bedienen können, die sagen, ich habe jetzt erst gerade vor 2 Jahren eine neue Maschine gekauft, warum sollte ich jetzt Subskription machen, die Maschine austauschen? Nein, auch diese Kunden kriegen wir, wenn wir sagen, ist in Ordnung, die Maschine, die behältst du, darfst du auch behalten. Wir helfen dir aber genauso beim Betrieb dieser Maschine wie im Full-Subscription-Vertragsmodell und kommen mit dieser gesamtheitlichen Ansatz noch schneller in dieses Vertragsgeschäft, das einfach das Unternehmen deutlich stabilisiert. Die Kundennachfrage nach nutzungsabhängigen Geschäftsmodellen hat sich als sehr interessant für unsere Kunden erwiesen. Die Nachfrage wächst. Also ich kann an dieser Stelle berichten, Subskription ist erfolgreich eingeführt und wird hochgefahren. Unsere Kunden, wie hier die Frau Klampfer, ist eine österreichische Kundin, ist voll und ganz begeistert davon. Sie hat nämlich genau das gekriegt, was ihr gefehlt hat. Und wir können es inzwischen auch an den installierten Maschinen beweisen, dass unsere Kunden einen echten Nutzen haben. Das war ja so bei dem einen oder anderen immer die Frage, warum sollte das ein Kunde überhaupt tun? Aber an diesen 2 Beispielen sehen wir, dass wir in diesem Modell eine Produktivitätssteigerung und damit eine Wettbewerbsverbesserung der Kunden erzeugen können, wie eben versprochen, und das schon nach relativ kurzer Zeit. Und zwar auch unabhängig, ob es eine kleine Maschine, das links ist eine ganz kleine Maschine und das rechts ist eben die große Performance-Maschine, die wir in beiden Fällen zu einer Leistung bringen können, die weit über der Leistung ist, die unsere Kunden vorher hatten, aber auch weit über der Leistung, die wir als Minimalleistung vereinbart haben. Also zum Beispiel hier, wir haben in diesem Zeitraum, in diesem Monat, jetzt im März, 2,1 Millionen Drucke erreicht, 1,66 waren vereinbart als Minimum, das sind immerhin 26% mehr. Und das führt zu einer deutlichen Produktivitätsverbesserung, Kosteneinsparung für den Kunden. Und so ganz nebenbei ist es auch noch ein umweltfreundlicher Effekt, wenn wir die Makulaturmenge drastisch reduzieren können um 32%. Nur, dass Sie mal eine Vorstellung haben, das ist eine ganze Menge, das sind rund 90.000 Bögen, die ansonsten in die Mülltonne gewandert wären. Und Sie wissen auch, Papierherstellung ist nach wie vor eine nicht ganz umweltbelastungsfreie Geschichte. Also das Modell funktioniert auch für unsere Kunden und das war mir ganz wichtig und muss uns ganz wichtig sein, weil es nur, wenn es für den Kunden funktioniert, wird es auch angenommen. Dieser Beweis ist erbracht und wir rollen jetzt dieses System zügig weltweit aus. Denn es wird uns mehr Stabilität geben, wiederkehrende Umsätze, ich glaube, das wird hier keiner bezweifeln im Raum, sind besser als diese einmaligen und vor allem sind sie robust und weitgehend konjunkturunabhängig. Heute ist bereits 8% unseres Auftragsbestands Subskriptions- oder Vertragsgeschäft. Wir haben, so wie ich hier heute stehe, über 1,2 Milliarden Druckbögen unter Produktion sozusagen, unter Vertrag, die unsere Kunden in diesem Modell produzieren. Und das ist ja auch, glaube ich, eine ganz interessante Zahl, das muss man sich ja vorstellen. Durch die paar wenigen Subskriptionsmaschinen, die wir jetzt in Deutschland produzieren haben, haben wir mal ganz locker den Consumable-Absatz in Deutschland um 10% erhöht. Und damit kann ich natürlich diesen Churn, diesen Verlust des Handelsgeschäfts kompensieren und hoffentlich auch überkompensieren. Und das natürlich mit deutlich besseren Margen, weil ich hier nicht mehr in diesem Farbeimer gegen Farbeimer, Platte gegen Platte Wettbewerb bin, wo eigentlich immer nur die Kosten zählen und nie die Performance. Unser Ziel ist mittelfristig ein Drittel unseres Gesamtumsatzes und circa zwei Drittel unseres Lifecycle-Umsatzes im Vertragsgeschäft zu haben und damit die Stabilität deutlich zu erhöhen. Wir sehen heute schon, es ist natürlich noch ein bisschen früh, das wirklich zu beziffern, aber ich denke, in einem Jahr werden wir da auch noch schlauer sein. Wir sehen schon, dass die durchschnittliche Profitabilität im Subskriptionsgeschäft höher ist. Ist auch logisch, aber auch dort treten wir zunehmend den Beweis an. Also es wird auch unsere Profitabilität nachhaltig verbessern. Und eine ganz wichtige Nachricht ist auch die Externalisierung der Maschinen, der Maschinenkomponente im Subskriptionsvertrag wird auch in diesem Jahr starten. Wir haben die ersten Vertragspartner auf dieser Seite auch unter Vertrag und dieses Geschäft kann dann so in geplanter Weise weitergehen. Unsere Bilanz muss nicht mehr aushalten, als sie aushalten kann. Ja, und wir begrenzen uns nicht nur auf Deutschland und die westliche Welt, sondern Sie wissen, ich habe es auch schon mal gesagt, einer der größten, sogar eigentlich der größte Wachstumsmarkt für Heidelberg ist China. Im Übrigen, trotz chinesischer-amerikanischer Streitereien, ist das der immer noch am stärksten wachsende Markt für uns und ist super stabil und läuft wirklich sehr, sehr gut, wenn es um die Maschinen geht. Was in China schwer ist, wo wir auch nie so vergleichsweise Anteile hatten, ist im Lifecycle-Geschäft praktisch klitzeklein, im Verbrauchsmaterialgeschäft und sehr überschaubar im Servicegeschäft. Bei Ersatzteilen geht es, ist aber auch deutlich geringer. Und das hängt damit zusammen, die Chinesen sind alle sehr geschäftstüchtige Menschen und es gibt immer jemand, der das Geschäft haben will und es billiger macht. Natürlich oft auch mit Methoden, die wir als ordentliches Unternehmen auch gar nicht können. Und deshalb mussten wir uns auch hier überlegen, wie kommen wir hier an die Kunden? Und wir haben es uns überlegt, wir machen in China, was Chinesen tun. Wir haben nämlich auch eine Heidelberg Digital Unit in China gegründet und bauen eine eigene E-Commerce-Plattform in diesem geschlossenen Universum China auf einer chinesischen Plattform. Weil sonst werden sie es nie schaffen. Wir können also praktisch den Komfort, den Service zukünftig in China bieten, den sonst nur chinesische Firmen bieten können, weil sie können mit westlichen Plattformen dort nicht arbeiten. Sie wissen zum Beispiel, Google funktioniert gar nicht in China, ist dort nicht existent und viele andere Softwarepakete auch nicht. Und wir sind gerade dabei, haben wir vor wenigen Monaten in China gelauncht, eine E-Commerce-Plattform, wo wir die gesamten Kunden-Touchpoints, die ganze Customer-Journey digitalisieren, unseren Vertrieb unterstützen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses Heidelberg-Ökosystem auch in China bauen, wo es anders gar nicht ginge, als auf einer chinesischen Plattform, auf, Sie kennen das, WeChat-Plattform. Und das hat einen riesen Vorteil, weil alles kann dort abgebildet werden, bis hin zu den Bezahlsystemen. Und Sie wissen, wenn Sie in jüngster Zeit mal in China waren, das Bargeld ist im normalen Leben praktisch verschwunden. Ich musste mich letztens von den Kollegen auslösen lassen, weil der Taxifahrer weder meine Kreditkarte noch Bargeld wollte. Und in so einer Welt muss man sich eben anpassen und wir kommen da gut voran. Und ich glaube, wir werden auch damit relativ schnell in das Geschäft, in das Lifecycle-Geschäft in China kommen. Und ich glaube auch hier, nicht nur mit dem ganzen Digitalisierungsansatz, ist Heidelberg nicht nur in unserer Branche ganz vorne, sondern zumindest im gesamten Maschinenbau und vielleicht auch in anderen Industrien. Digitaldruck. Ich sagte eingangs alternativlos, weil es Disruptionspotenziale hat. Es läuft leider ein bisschen langsamer hoch, wie wir es uns erwünscht haben, aber es läuft hoch. Wir haben vielleicht auch ein bisschen falsch angefangen. Wir kamen mit unserer Argumentation von der Individualisierung. Das ist noch der kleinste und wahrscheinlich der zukünftige Markt. Aber es zeigt sich jetzt, der Offset-Transfer Kleinauflagen zusätzlich zu einer Speedmaster auf einer Primefire zu produzieren, das macht heute schon Sinn. Ich war jüngst bei unserem Kunden in China, Jinjin Long, der einer der aktivsten ist, der macht es. Der nimmt Aufträge bis 5000 Auflagen von seiner Speedmaster runter, packt sie auf die Primefire, weil er sagt, ich glaube an die Technologie, die Qualität ist hervorragend, ich kann da die komplizierten Sachen sogar machen und ergänzt seine Performance, der hat also, was weiß ich, 20 Speedmaster mit der Primefire. Das ist der erste Schritt. Aber dann folgen die anderen Märkte, große Auflagen mit vielen Varianten. Ein Thema ist Haarkoloration beispielsweise, wo, wenn Sie in die kleinen Länder gehen, die zig Farbvarianten haben, damit hervorragend abbilden können. Die Serialisierung, wenn Sie Seriennummer haben, wenn Sie Verfolgbarkeit, Rückverfolgbarkeit haben, das ist zum Beispiel ein Thema für die Verpackung in der Pharmaindustrie. Und dann letztendlich Individualisierung, auch diese wird kommen, weil die Welt schreit nach Individualisierung. Und auch da haben wir was erreicht seit dem letzten Jahr, und zwar jede Menge. Wir haben nämlich dort auch ein Mini-Ökosystem für den digitalen Verpackungsdruck mit Primefire realisiert. Und das sind Dinge, die können natürlich letztendlich alle in dieser Heidelberg HiOS aufgenommen und abgebildet werden. Das sind jetzt noch Einzellösungen, aber die werden alle letztendlich dort landen. Und zwar ist es eine Plattform, ein bisschen vergleichbar mit Web-to-Print für eben die normalen Drucksachen, jetzt hier für die Verpackung, die dann mit einer Primefire realisiert werden. Auch das haben wir auf der Print China gelauncht und das Ganze läuft jetzt auch hoch, nennt sich Box Uni. Und es bietet jede Menge Möglichkeiten für alle Beteiligten, dieses Geschäft zu machen, das sonst gar nicht möglich wäre. Der Verpackungsdesigner hat alle Werkzeuge drin, um die Verpackung zu gestalten, damit sie hinterher auf der Primefire zu drucken ist. Die Verpackungsdruckereien, die eine Primefire haben beispielsweise, die kriegen den Zugang zu diesen kleinen Aufträgen. Im Umkehrzugang ein Kunde von Heidelberg, der eben noch keine Primefire hat, aber dieses Geschäft auch haben will, kann sich dort die Verpackungen eben auch besorgen. Und der Drucksacheneinkäufer, naja, der hat inzwischen die Wahl, wie wir es alle kennen, wenn wir zu Vistaprint oder Flyer Alarm oder Onlineprinter.de gehen. Wir können uns unsere Produkte selbst gestalten und direkt bestellen. Und das, meine Damen und Herren, ist inzwischen schon Realität. Das ist kein Wunschtraum mehr. Diese Plattform gibt es. Diese Plattform ist in Betrieb und wird jetzt gerade ausgerollt. Heidelberg ist auch an anderer Ecke tätig und nutzt die Technologien, die eben verfügbar sind, glaube ich, am intensivsten, gerade im Bereich der Digitalisierung. Künstliche Intelligenz, brauche ich nicht sagen, ist in aller Munde, aber sie ist bei uns, bei Heidelberg, inzwischen schon angekommen. Wir haben ja, Sie haben das ja schon zigmal gehört, ein riesen Datenpool. Heidelberg weiß genau, was die Maschinen tun, wie gut oder schlecht sie betrieben werden. Wir haben also eine große Anzahl von Daten. Mit denen kann man natürlich noch nichts anfangen, weil Daten allein sind nichts. Ich brauche Informationen und dann kann ich vielleicht ein Geschäft draus machen oder einen Nutzen erzeugen. Und genau das machen wir mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Sie können jetzt bei diesen riesen Datenmengen, den Betrieb und Zustand der Maschinen, und zwar von Zehntausenden Maschinen reflektieren, können Sie dann mit künstlicher Intelligenz Muster erkennen und so die optimalen Einstellungen erkennen und die wiederum den Kunden zurückzugeben, dass also praktisch die Maschine sich aufgrund des Auftrags, der jetzt gerade gestartet wird, selber einstellt, selber die optimale Einstellung wählt, ohne dass ein Mensch etwas tun muss. Der kann dann natürlich noch optimieren, wenn er es will. Aber die Frage ist, ob das immer dann besser ist. Das ist die Frage. Wir setzen heute schon künstliche Intelligenz ein und wir werden dieses verstärkt weiter tun. Auch das wird ein Thema sein, das wir auf der Drupa auch allen demonstrieren werden. Aber dann auch außerhalb, und das ist, was mich immer noch fasziniert, ich bin jetzt gut 2,5 Jahre bei Heidelberg, ich entdecke jeden Tag immer noch Fähigkeiten unserer Menschen, unseres Unternehmens. Es ist sicher eins der mit Abstand fähigsten Ingenieurfirmen, die es nicht nur in Deutschland, auf der Welt gibt. Und hier habe ich auch so ein Beispiel mitgebracht, wo Heidelberg auch den Durchbruch jetzt erzielt hat, den Durchbruch beim industriellen Druck von organischer Elektronik. Ich will Ihnen gleich erklären, was das ist. Also erstmal hat Heidelberg zusammen mit anderen Gesellschaftern, das sind so Firmen dabei noch wie BASF und SAP, wir sind also Gesellschafter vom Innovation Lab Heidelberg. Und seit 10 Jahren wird dort an dem Druck von organischer Elektronik geforscht. Wir sind jetzt so weit, dass wir in die Industrialisierung gekommen sind und die erste Serienproduktion wird im Moment aufgebaut. Und was können wir da herstellen? Wir können Sensoren herstellen, Sensoren für Druck, Temperatur und andere Dinge. Und das spottbillig, organisch, umweltfreundlich. Wir können es auf alle möglichen Substrate drucken, auf Papier, auf Folien, auf alles Mögliche. Und das wird in diesem Fall mit einer speziell modifizierten Gallusmaschine gemacht, wo wir eben Sensoren machen. Die erste Applikation ist eine zahnmedizinische Applikation. Da ist die Vermarktung, alles läuft schon an. Und zwar ist es ein Drucksensor, den der Zahnarzt verwendet. Sie kennen es ja alle, wenn an Ihrem Gebiss gearbeitet wurde, muss dann der Zahnarzt hinterher sicherstellen, dass die Höhen stimmen. Und das hat einen guten Grund, wurde mir erklärt. Der Kaumuskel ist der stärkste Muskel im Menschen. Und wenn die Höhen der Zähne nicht stimmen, dann verbiegt sich letztendlich das ganze Gestell, dann tut Ihnen vielleicht das Knie weh, obwohl eigentlich das Ganze von Ihrem Kiefer kommt. Deshalb ist es ein wichtiger Prozess. Und diesen Prozess, den haben wir mit diesem Sensor drastisch verbessert, weil jetzt muss er nicht gucken, wo ist blau und wo ist nicht blau mit diesem Blättchen, sondern Sie beißen einmal drauf, es wird ausgelesen und er kriegt ein Druckprofil, ein Druckgebirge, woraus sich genau ableiten lässt, wie und wo, an welcher Stelle das Gebiss zu viel Druck hat, also zu hoch ist. Der Zahnarzt kann also gezielt nacharbeiten und Ihnen ein perfektes Gebiss herstellen. Das ist aber nur die erste Anwendung. Und im Übrigen, wir verkaufen nicht einfach die Technologie und die Maschine dazu. Heidelberg wird diese Sensoren produzieren. Zunächst mal in Wiesloch, aber wenn das für den asiatischen Markt ist, durchaus auch in unserem Werk in Qingpu. Da stellen wir uns so eine Maschine hin und einen Reinraum und dann lässt sich es produzieren. Es gibt aber weiter sehr, sehr viele super interessante Anwendungen im Automotive-Bereich, in der Automatisierung, im Gesundheitswesen, Smart Home. Ich will Ihnen nur zwei nennen, die ich einfach ganz interessant finde und die auch, wenn sie dann umgesetzt sind, ein riesen Geschäftsvolumen darstellen können. Kollaborative Robotik ist ja ein Riesenthema, also wo Menschen mit Robotern zusammenarbeiten als Handhabungshilfen. Klassisch war so, Roboter ist gefährlich, deshalb muss er immer im Käfig arbeiten. Wir gehen aus dem Käfig raus. Die Roboter sind heute mit sehr, sehr teuren Sensoren bestückt. Stellen Sie sich vor, unser Drucksensor ist wie eine Haut. Der wird einfach, der Roboter, mit dieser Folie bezogen und hat dann eine Sensibilität wie wir Menschen, wo ich was anfange, ich spüre, wenn mich was berühre und kann dann sofort reagieren und ich bin sicher. Ich bin dann als Roboter so sensibel wie ein Mensch. Das ist eine der Applikationen, an denen gearbeitet wird, die auch relativ kurz vor der Industrialisierung stehen. Dann ein völlig anderes Thema, denken Sie an die Altenpflege, Geriatrie. Dort haben wir einen riesen Pflegenotstand. Wir könnten diese Pfleger deutlich unterstützen, indem wir zum Beispiel in das Bett der alten Menschen eben ein Laken hineintun, das mit Sensoren bestückt ist, das feststellt, wo entsteht Druck, wo entsteht Temperatur, wo entsteht Feuchtigkeit, um rechtzeitig dann auch gezielt unterstützen zu können, also den Menschen zu drehen oder auch, was sonst alles eben notwendig ist, also die Automatisierung sozusagen und damit die Entlastung der Pflegekräfte, die ja sehr rar sind, das ist ja mit eins der größten gesellschaftlichen Probleme, die wir vor uns haben, können wir damit auch unterstützen. Auch das würden wir in diesem Fall vermutlich dann eben auch selbst drucken. Und das ist aus meiner Sicht einer der zukunftsträchtigsten Geschäftsfelder der nächsten Jahre, weil Digitalisierung braucht Information, braucht Daten. Und wo kriege ich Daten her? Von Sensoren. Also ich brauche ganz viele Sensoren. und die müssen billig sein. Und am besten auch umweltfreundlich, die ich dann auch einfach wegschmeißen kann, entsorgen kann. Und genau das kriegen wir hin mit diesen gedruckten, mit dieser organisch gedruckten Elektronik. Auch in unserem anderen Nicht-Print-Media-Feld haben wir große Fortschritte gemacht. Sie wissen, wir machen ja schon seit Jahren Ladetechnik als OEM-Lieferant oder auch sogar als Tier One. Und wir haben letztes Jahr begonnen, auch unsere Wallbox direkt am Markt zu verkaufen, haben in kurzer Zeit 1500 über Amazon und andere Plattformen quasi ohne Vertrieb verkauft. Und was wirklich mich wirklich überrascht hat, wir sind super wettbewerbsfähig. Unsere Wallbox ist nicht nur die beste, was die Technik angeht, sondern auch noch die preiswerteste. Und das hängt damit zusammen, wir haben eine smarte Lösung und nicht eben eine teure, weil unsere Kosten in Heidelberg sind sicher nicht die niedrigsten. Da bin ich fest überzeugt. Das ist so. Wir haben hochqualifizierte Leute, wir haben exzellente Ausstattung, das kostet alles. Aber wir haben Wissen und haben damit eine smarte Lösung erzeugt. Und wenn Sie in unsere Wallbox reingucken und in die anderen, dann ist in unserer fast nichts drin. Weil wir eine smarte Lösung haben, die auf einer Platine integriert ist, deshalb kostengünstig ist, selbst wenn sie vielleicht ein bisschen teurer hergestellt werden muss, während die anderen alle eben teure Installationstechnik verwenden müssen, weil sie nicht das Wissen haben, wie so eine smarte Lösung funktioniert. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, der Hintergrund, warum kann Heidelberg das? Naja, wir müssen mit den schlechtesten Netzwerken dieser Welt zurechtkommen und einen Antrieb stetig bewegen, weil sonst funktioniert eine Druckmaschine nicht. Und das ist genau die Kompetenz und das Wissen, das Sie für solche smarte Ladetechnik brauchen. So, und wir haben jetzt auch den ersten OEM-Kunden, dieses Volks-Elektroauto, das ja in Aachen jetzt begonnen hat, geliefert zu werden, hat als Erstausstattung unsere Wallbox. Da steht natürlich nicht Heidelberg drauf, sondern Ego oder Ego Live sogar, aber ist der erste Kunde, wo wir in der Erstausstattung mit dabei sind. Also auch diese Technologie läuft hoch und hat ihre Zukunft. Operation Excellence, auch daran haben wir weitergearbeitet, fleißig. Dirk Kalibe hat ja auch ein bisschen erzählt über die ganze Neugestaltung der Standorte. Und ich will jetzt noch eins drauflegen, was da in Zukunft ist. Wir haben ja nach wie vor große Flächen, die ungenutzt sind in Wiesloch, die wir auch mit klassischem Maschinenbau nie mehr brauchen werden. Und wir haben ein Projekt gestartet, hier einen Hightech-Campus zu bauen, ein Digital Campus of Things. Und da werden genau solche Firmen wie unsere E-Mobility Company, wie diese Company, die digitale Elektronik druckt, also Firmen, die aus dieser Ecke kommen, wo wir Synergien erzeugen können, nicht nur mit der Infrastruktur, sondern auch mit unserer Wissensinfrastruktur. Also Heidelberg hat zum Beispiel, nur um eins zu nennen, eine riesen erstklassige EMV-Ausstattung, die wir gar nicht alleine auslasten können. Das hilft jedem, der Elektronik oder elektronische Produkte macht. Jeder, der Software macht, können wir helfen. Wir haben überall hier die Möglichkeit, mit Dienstleistungen in einem solchen Campus wirklich Unternehmen, die wachsen, die sich entwickeln, und zu unterstützen. Und dann last not least, wir sind natürlich auch geografisch gut aufgestellt. Wir sind eng verbunden mit dem KIT, das ist ein Steinwurf weit weg. Wir haben Heidelberg, wir haben Mannheim. Also der Standort wird ein Hightech-Standort werden. Dort werden wir dann solche Firmen ansiedeln in den nächsten Jahren. Und das hat mehrere Effekte. Das wird die Kultur von Heidelberg beeinflussen in die Richtung Digitalisierung. Es wird unsere Kosten senken, weil wir viel der teuren Ausstattung, die heute völlig und allein von den Druckmaschinen bezahlt werden müssen, eben auch durch andere Produkte bezahlt bekommen und auch über diesen Weg unsere Effizienz steigern und uns deutlich auch, was die Profitabilität angeht, verbessern. Wir haben auch weitergemacht an der gezielten Verschlankung und Strukturoptimierung. Wir haben in breiter Form deshalb auch Restrukturierungskosten, Altersteilzeitprogramme entwickelt und weitgehend schon umgesetzt, um die demografische Entwicklung in unserem Unternehmen entsprechend kontrolliert zu handhaben. Das heißt, dass uns nicht auf einmal 500 Leute von Bord gehen, sondern so, wie wir den Know-how-Transfer auch darstellen können. Wir werden natürlich die Leute, die wir mit teuren Altersteilzeitverträgen abgebaut haben, nicht eins zu eins durch Junge ersetzen wollen, aber wir haben dann die Möglichkeit, auch unseren Manufacturing Footprint neu zu gestalten und das, was man nicht unbedingt in Deutschland machen muss und will, eben an Standorten zu machen, wo es deutlich kostengünstiger geht. Wir haben auch erfolgreich ein Bündnis für Arbeit in Amstetten abgeschlossen, also unsere Gießerei und Großteilebearbeitung, um auch diese Fabrik voll zu kriegen. Auch dort ist es heute schon so, wir haben es inzwischen geschafft, fast 40% der Auslastung ist gar nicht mehr Heidelberg. Und die übrigen 30%, die wir noch haben, möchten wir auch noch gern an extern verkaufen, weil die Kosten einer Fabrik hängen immer ganz stark von der Auslastung ab. Und wenn die Fabrik voll ist, dann werden wir nicht nur auch mehr Leute dort sogar beschäftigen können, mal was Neues für Heidelberg, sondern gleichzeitig werden auch die Teile, die wir für unsere Druckmaschine brauchen, präzise Großteile, die brauchen wir nun mal für eine Druckmaschine, auch kostengünstiger herstellen können. Und wir sind dabei, unsere Kooperation in China mit MK, mit unserem neuen Gesellschafter zu identifizieren. Wir sind dabei, dort ein Fertigungs-Joint-Venture zu formieren. Wir werden auch da anstelle einem Lieferanten, den wir sowieso brauchen in China, um unsere Fabrik zu füttern, schlau zu machen, das lieber in einem gemeinsamen Unternehmen zu tun, wo wir auch Kontrolle haben, wo das Wissen, das wir damit einbringen müssen, hingeht. Wir sind dabei, unsere Vertriebsstrukturen an die neuen Geschäftsmodelle anzupassen. Subskription verkaufen ist was völlig anderes als eine Maschine im Einmalgeschäft zu verkaufen. Wir müssen es unseren Mitarbeitern überall in der Welt, wo wir in die Märkte kommen wollen, beibringen. Auch das ist im Gange, das ist gestartet und auch das wird uns helfen, die Effizienz zu verbessern. Sie haben vorher gesehen, auch bei dem Bild über die HDU China, die digitale Unterstützung des Vertriebs ist ein wesentliches Thema, wo wir Informationen vom Kunden über den Kunden kriegen. Natürlich bleibt das Geschäft ein Beziehungsgeschäft. Das will ich auch gar nicht abschaffen, das geht auch gar nicht. Aber dass wir zukünftig zu dem Kunden gehen, der wirklich ernsthaft etwas kaufen wird, da kann ich die Daten natürlich einsetzen. Heute müssen wir zu jedem Kunden und dann rausfinden, naja, er wollte mal wieder mit uns Kaffee trinken. In Zukunft gehe ich zu dem, der bereit ist, was zu kaufen, weil ich das eben aus den Daten analysieren kann. Und last not least, auch das Thema Shared Service geht voran. Wir haben schon angefangen, verschiedene Funktionen erfolgreich nach Warschau zu verlagern, unsere Kosten zu senken. Das ist allerdings auch ein mehrjähriges Programm, das wir angeschoben haben und sehr konsequent verfolgen. Damit wird sich das Unternehmen verschlanken, die Strukturen werden sukzessive besser werden. Es dauert leider, weil, wie ich schon sagte, wir sehr viel über Altersteilzeitverträge machen müssen, weil wir sehr viele Mitarbeiter haben, die man selbst, wenn man wollte, nicht mal einfach mehr abbauen kann. Sie kennen die Situation in Deutschland, ab 54 kriegen Sie niemanden mehr los, wenn er nicht freiwillig geht. Selbst wenn er was geklaut hat, ist es schwierig und unsere Mitarbeiter sind alle ehrlich. Das heißt, selbst diesen Hebel hätten wir nicht einmal. Also reichen wir ihnen die Hand und machen ein letztendlich Win-Win-Konstruktion, dass sie früher mit überschaubaren Abschlägen in Ruhestand gehen können und wir den Prozess des Umbaus managen können. Also wir sind gut unterwegs auf unserem Ziel, profitables Wachstum zu erzeugen und die Effizienz zu verbessern. Das Kerngeschäft ist stabil, darauf können wir uns verlassen. Subskription wächst, ich glaube, wir haben die Weichen alle richtig gestellt. Digitaldruck wird kommen, der Markt ist vorhanden. Wir lernen auch immer besser, wie wir ihn in den Markt bringen. Die Maschinen sind weitgehend fertig entwickelt. Natürlich gibt es immer noch Funktionalitäten, die Kunden gerne noch oben drauf hätten. Es gibt natürlich auch bei einer neuen Maschine immer noch das eine oder andere technische Thema, das eine Herausforderung ist. Aber das, meine Damen und Herren, das ist die ureigene Fähigkeit von Heidelberg, damit umzugehen, neue Technologien zu entwickeln, in den Markt zu bringen. Ja, und ganz interessant sind diese neuen, völlig neuen Geschäftsfelder, die wir auch, sage ich mal, in unserem neuen Hightech-Campus separat stellen werden, damit die sich auch entsprechend entwickeln und wachsen können. Und Operation Excellence, ja, da sind wir gut unterwegs. Und wo gehen wir hin? Was ist der Weg? Wir bauen das digitale Ökosystem der Print-Media-Industrie. HiOS, das werden Sie dann in entsprechend lebender Form auf der Drupa schon sehen können. Die Heidelberg-ID gibt es bereits. Die Plattform wird derzeit gebaut. Wir haben uns Unterstützung geholt. Crispy Mountain, diesen Startup, der uns schneller hilft, in diese Cloud-Technologie zu kommen, ist an Bord. Der Weg ist klar. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, jetzt stehen wir für Fragen zur Verfügung.
Ja, vielen Dank. Ich würde Sie bitten, wenn Sie eine Frage stellen, auf den Knopf zu drücken und das Mikrofon, dann verstehen alle die Frage. Die erste Frage war hier vom Herrn Kuhnen vom Handelsblatt.
Ja, hallo. Zwei Fragen. Zum einen geht ja alles ein bisschen langsamer, haben Sie gerade mehrfach erläutert. Wie steht es denn um Ihr 2017 geäußertes Ziel, in den nächsten 5 Jahren dem Umsatz 500 Millionen Euro beizufügen? Bleibt es dabei? Weil 2 Jahre sind ja nun schon fast um oder sind um, wenn man ehrlich ist. Und dann eine Frage zu der kartellrechtlichen Untersagung des MBO-Deals. Wie sehen Sie das? Haben Sie Verständnis für die Entscheidung oder ist es für Sie durchaus schwer nachvollziehbar, wie Kartellämter mittlerweile Märkte definieren? Herr Kalibe nickt schon heftig.
Ja, also zunächst mal, es ist in der derzeitigen konjunkturellen Umfeld schwer, überhaupt was vorherzusagen. Deshalb kann ich nicht sagen, wo es hingeht. Wir müssen jetzt im Moment auf Sicht fahren. Wir hatten für dieses Jahr ja Wachstum geplant. Aus momentaner Sicht werden wir es nicht hinkriegen, sondern es wird seitwärts gehen. Die neuen Themen kommen in Gang. Das Vertragsgeschäft wird wachsen, aber gleichzeitig bricht uns das transaktionale klassische Handelsgeschäft schneller weg, als wir das erwartet haben. Also wir substituieren mehr und es wird dann natürlich etwas weniger Wachstum geben. Dann kommt natürlich einfach die allgemeine konjunkturelle Lage ins Spiel. Und was und um wie viel sich das dann verzögert, keine Ahnung, aber wir werden wachsen. Kartellamt, da kann ich auch sagen, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir wären niemals in das Kartellverfahren gegangen, wenn wir das nicht vorher sorgfältigst untersucht hätten, abgegrenzt hatten. Aus unserer Sicht sind wir weit unter der Bagatellgrenze. Das Kartellamt hat alles hineingepackt, was denkbar ist. Und dann wieder auseinandergenommen und habe gesagt, in dem Bereich seid ihr aber marktbeherrschend. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde, es schafft nicht die Randbedingungen, die der deutsche Maschinenbau braucht im Wettbewerb mit den Asiaten. Also ich halte es im Kleinen für so eine schlechte Entscheidung, wie die Entscheidung, Siemens und Alstom nicht fusionieren zu lassen, mit dem Argument, die Chinesen sind noch gar nicht da.
Sie gehen ja mit Heidelberg in eine Richtung der digitalen Transformation, indem Sie also enorme Aufwendungen machen im Bereich dieses Hightech Innovation Centers oder Campus, wie Sie es benennen. Wenn man das in Zahlen sieht, wie viel Prozent investieren Sie denn derzeit im IST bzw. in der 3-jährigen strategischen Planung in Forschung und Entwicklung im Prozent vom Umsatz?
Wir investieren rund 5% von unserem Gesamtumsatz. Wenn Sie dann das reduzieren auf das, was wir tatsächlich produzieren, also den Handelsumsatz rausrechnen, wo Sie eben keine Forschung und Entwicklung oder nur ganz wenig investieren, dann ist es eher in Richtung 8%. Und das ist ja auch genau das, was ich vor anmerkte, dass wenn wir uns nicht diese Entwicklungen leisten würden, unser Kerngeschäft hochprofitabel wäre. Allerdings, wir hätten das Risiko, dass wir vielleicht in 5, 7, 8, 10 Jahren kein Geschäft mehr hätten, weil es disruptiv ist. Also es ist keine Alternative, wenn man eine Zukunft haben will, es nicht zu tun.
Neben dem R&D müssen Sie ja noch berücksichtigen, dass wir auch IT-Investitionen haben. Die spielen natürlich zusammen. Und wir haben genau diese klassische IT mit der Internet-IT zusammengeführt, dass der Kollege Hunsdörfer, der Chief Digital Officer ist, auch die Investitionen so ausstellt, dass Sie über 5 Jahre dort entsprechend die Entwicklungspfade begehen können. Und wie Sie eben mit der Akquisition von Crispy gesehen haben, tätigen wir auch mal eine externe Akquisition, um Geld auszugeben, um auf der Zeitachse etwas zu gewinnen. Deswegen ist die Frage im Budget das eine, aber auch dann die Schwerpunktsetzung, wo wollen wir gezielt uns mal frühzeitig verstärken, eine zweite, die Sie dort nicht vergessen sollten.
Also es ist so wie überall, das alte Geschäft muss das neue füttern und finanzieren. Bei uns in einem überproportionalen Maße, weil, wie gesagt, bei uns fundamentale Änderungen anstehen. Komplett neue Technologie, Digitaldruck ist völlig was anderes als der Offsetdruck und digitale Geschäftsmodelle ist auch was völlig anderes und wir müssen, weil es gerade zeitlich zusammenfällt, beide gleichzeitig stemmen.
Ja, es sind so ein paar Stichworte gefallen, die fände ich gut, wenn Sie die noch ein bisschen erläutern könnten. Einmal nochmal zu den Altersteilzeitprogrammen. Laufen die jetzt noch oder ist es abgeschlossen und war das jetzt ein unternehmensweites Angebot? Für wen galt das ganz konkret gefragt? Und Sie hatten in dem Zusammenhang auch gesagt, man wird kaum jede Stelle jetzt eins zu eins wieder besetzen können.
Wollen.
Oder auch wollen, genau. Ja, wie wird dadurch die Belegschaft in Deutschland insgesamt sich verändern? Ich nehme an, die wird dann zurückgehen. Shared Services in Warschau hatten Sie angesprochen. Da könnten Sie netterweise vielleicht einmal nochmal sagen, welche Services Sie künftig in Warschau zentrieren wollen. Und auch hier, wie betrifft das die Standorte in Deutschland? Und ja, diese Elektroauto-Ladefunktion, diese Wallbox-Geschichte, im Moment sind ja Elektroroller sehr en vogue. Viele Anbieter suchen Möglichkeiten, eine Infrastruktur in den Städten aufzubauen, wo die schnell aufgeladen werden. Könnte dieses System auch für sowas dann genutzt werden?
Das weiß ich. Ja, also das Thema Altersteilzeit betreiben wir intensiv. Wir haben eine Demografie, die dazu führt, dass in 3 Jahren, 4 Jahren wir einen rigorosen Abbau von Mitarbeitern haben, so Größenordnung 500 plus pro Jahr, der einfach passiert, weil die Menschen genau in diesem Alter sind. Das würde uns helfen, eben auch, sage ich mal, viele Verbesserungen des Manufacturing Footprints umzusetzen, was wir heute eben nicht können, weil wir ja die ganzen Leute eben auch entlassen müssten. Es ist natürlich aber gleichzeitig eine Herausforderung, wenn Sie 500 Menschen auf einmal abbauen müssen. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen das Geld in die Hand und verflachen diese Kurve, indem wir den Austritt dieser Menschen oder einen Teil dieser Menschen nach vorne ziehen. Und das sind Menschen in allen Bereichen, wo wir wissen, dass wir in Zukunft diese Themen eher nicht mehr machen werden. Also es sind bestimmte Fertigungen und Produktionen und Montagen, die wir ohne weiteres auch woanders machen können, entweder extern oder auch in einem unserer anderen Werke, aber nicht an unserem teuersten Standort Wiesloch. Das Ziel ist in Wiesloch in Zukunft eben die hochwertigen Dinge zu machen, die neuen Produkte herzustellen, die Know-how-kritischen Dinge zu tun, einfach in unmittelbarer Nähe der Entwicklung. Und dazu haben wir diese, ja, was sind es, knapp 400 Teilzeitverträge und die meisten dieser Menschen sind nach wie vor bei uns und arbeiten jeden Tag. Die sind also noch in ihrer aktiven Phase, noch nicht in der passiven Phase.
Zu den Shared Services. Herr Wunsdorf hat das Beispiel gegeben mit Warschau. Ich sage mal, der überwiegende Teil, Herr Groß, ist jetzt am Anfang der Finanzbereich, wo Sie einfach sagen können, Sie machen ein Center of Excellence am Standort Wiesloch. Und Sie können aber transaktionale Themen, auch wenn die Altersteilzeitbrücken kommen, über die Zeit in andere Standorte abgeben. Und so ist es hier nicht nur in Warschau, wir haben das Gleiche auch in Shanghai. So, dass wir das Volumina, wenn es mal erfasst ist, zum Abarbeiten auch über die digitalen Medien an andere Standorte geben können. Also, dass wir die Kompetenz auf der einen Seite haben und dann die Lohnkosten, Arbitrage oder halt eben künstliche Intelligenz auch an anderen Standorten aufbauen können. Das ist ein Umbau, den man machen kann, um effizienter zu werden und dabei auch Prozessverbesserungen noch implementiert. Die Mitarbeiter, die dann dabei sind, können dann auch wiederum von den Altersbrücken, die Herr Hunsdorfer gerade eben ausgeführt hat, profitieren. Und diese Tätigkeiten weiter erfasst, Backoffice genannt, haben Sie natürlich nicht nur im Finanzbereich, das können Sie auch auf viele andere Bereiche weiter ausdehnen, aber Sie müssen halt erst die Prozesse optimieren und nicht einfach nur von A nach B verlagern. Und das ist das, was wir kontinuierlich seit einigen Jahren machen und auch weiter vorantreiben wollen.
Ja, Thema Wallboxen. Natürlich könnten wir auch Roller laden und bedienen. Wir haben aber einfach aufgrund der begrenzten Ressourcen, die wir an der Stelle haben, uns begrenzt auf Wallboxen im Bereich des privaten und halböffentlichen Raums, weil sie dort ganz andere Anforderungen haben an Vandalismusschutz und Abrechnungsthemen und solche Sachen. Ja, wir könnten es, aber im Moment tun wir es nicht, weil wir einfach die Ressourcen nicht haben. Ob wir es mal demnächst tun oder nicht, das müssen wir mal sehen. Wenn wir, wir überlegen durchaus, die Sachen auch mal aus der Heidelberg AG rauszunehmen, dann wäre sowas vorstellbar. Solange wir es als Teil haben und als, letztendlich so haben wir es gemacht, als ein Auslastungsprojekt der vorhandenen Kapazitäten, da war das sicher richtig, es nicht zu tun.
Noch mal kurz nachfragen. 400 ATZ-Verträge sind abgeschlossen. Kann man sagen, Sie beabsichtigen eben diese 400 Stellen jetzt auch nicht wieder zu besetzen?
Im Rahmen der Digitalisierung stellen wir auch weiter Leute ein. Wir machen einen Umbau im Konzern. Deswegen, wir haben neue Leute, die bei der Heidelberg Digital Unit eingestellt werden. Wir haben gleichwohl Mitarbeiter in aller Couleur über alle Prozessketten, die in die Altersbrücken hineinfallen. Dann nehmen wir die heraus und an gewissen Stellen, hat Herr Hunsdorfer ausgeführt, kommen wir auch mit Auszubildenden, mit Azubis, wo wir nachbesetzen. Wir haben gewisse Spezialisten, die wir auch in den anderen Funktionalitäten nachbesetzen. Nur grosso modo wird natürlich die Belegschaft, wenn ich das auf diesen Kern fasse, in Deutschland eher nicht größer werden, sondern eher etwas schwächer.
In Summe? Das
in Summe. Wenn Sie aber dann noch die weiteren Geschäftsfelder nehmen, die er gerade ausgeführt hat, dann mehr. Erfordert das natürlich auch wieder Neueinstellungen. Also von da aus habe ich versucht zu sagen, es ist eher ein Umbau, wo wir dann aber das Know-how auch bewusst nutzen wollen in die Prozesse hinein, weil einfach nur von A neben nach B verpflanzen, das hat noch nie so richtig funktioniert und das machen wir auch lieber zwei Schritte vor, einen zurück und damit kommen wir eigentlich sehr gut voran. Und wir haben halt eben bewusst die ATZ-Brücken, weil leider aus der Vergangenheit haben wir damit ja schon Erfahrung im Umbau der letzten Jahre. Aber das Instrument an sich ist natürlich prima für beide Seiten, weil es eine Win-Win-Situation ist.
Ich habe zwei Fragen. Herr Kalewi, Sie haben gesagt, der Umsatz ist gestiegen bei Bogenoffset und Digitaldruck. Können Sie das beziffern, wie hoch der Umsatz jeweils bei Bogenoffset und bei Digitaldruck ist und wie sich das Wachstum in beiden Segmenten separiert verhalten hat im letzten Jahr? Und die zweite Frage ist, ich fand es überraschend, diesen Rückgang im Consumables-Geschäft. Vielleicht können Sie da die Gründe noch mal ein bisschen ausführlicher erläutern.
Ja, wir haben im Umsatz im HDT, Heidelberg Digital Technology, von 1,465 Milliarden sind wir auf 1,535 Milliarden um knapp 70 Millionen gestiegen. Davon haben wir natürlich einen Teil davon, rund ein Drittel, der aus dem digitalen Bereich kommt, weil das ja ein neues Geschäft ist, was gewachsen ist. Und der Rest ist dann mehr oder weniger auf das klassische Geschäft gegangen. Ich wollte damit nicht sagen, dass wir dort bei Bogenoffset im Kernbereich wachsen, steigern. Uns war eher die Aussage wichtig, dass wir dort stabil stehen. Denn wenn Sie sich ein paar Jahre zurückerinnern, war das ja das doppelte Volumen. Dann sind wir gefallen und dann waren immer die Fragen, ja, wie weit geht es denn noch weiter runter? Und für uns ist die Kernaussage, es ist stabil. Das geht mal in einem Jahr vielleicht 50 Millionen nach oben. Dann geht es vielleicht mal wieder 20 Millionen nach unten. Aber wir haben es stabil und innerhalb des Volumens, was wir dort haben, mit knapp 1,1 Milliarden im Bogenoffset transaktionalen, haben wir dann je nach Bedarf in dem Jahr gewisse Verschiebung im Portfolio, das kann dann auch passieren. Aber die Kernwirtschaft, die für uns wichtig ist, ist stabil. Das ist die Basis für das After-Sales-Geschäft. Und das Digitale wird mit dem neuen Produktangebot, wenn es dann kommt, eben auch entsprechend steigern. Und da ist das Wachstum, was wir halt haben, nicht ganz das, was wir vor ein paar Jahren uns erhofft hatten, sondern was jetzt in der Phase etwas langsamer anwachsen wird. Aktuell anwächst. Hoffe, das beantwortet.
Ja, und vielleicht noch eine Frage zum Rückgang Consumist-Geschäft. So. Das ist einmal dieses Thema Händler gegen Hersteller, aber dann auch noch ein ziemlich deutlicher Preisverfall, zum Beispiel bei den Platten. Quadratmetermäßig ist das Gleiche verkauft worden, aber eben zu günstigeren Preisen, weil wir auch teilweise auf chinesische Platten zum Beispiel übergegangen sind, die deutlich günstiger sind.
Ich habe zwei Fragen zur Subscription. Das eine ist, in Ihrem Chart 16 haben Sie den modularen Zugang transparent gemacht. Die Frage ist, kann man diese einzelnen Sektionen, also Software, Serviceverträge quantifizieren? Also wie viele Kunden verbergen sich dahinter, das Kundenpotenzial? Und das zweite ist, welche Wechselwirkungseffekte gibt es zwischen HiOS und Subscription? Kann HiOS auch ein Katalysator dynamisieren, das Subscription-Geschäft oder nicht?
Also Subscription führt zu HiOS letztendlich. Das ist die Voraussetzung oder eine der Voraussetzungen. Und es wird ein wesentlicher Teil eben dieser Plattform sein und die Funktionalität, eigentlich eben diesem gesamten Paket. Allerdings HiOS wird es dann, wenn dann noch Partner dazukommen, wenn dann zum Beispiel diese Farbenhersteller, diese Plattenhersteller, die uns heute das Geschäft wegnehmen, wenn wir die quasi einbinden, wenn wir die über diese Plattform ihr Geschäft mit unseren Kunden abwickeln lassen. Wir stellen die Plattform, die Daten zur Verfügung. Wir machen dann zwar nicht mehr den Umsatz, aber wir kriegen eine Transaktionsgebühr, so wie es der Herr Bezos macht.
Und die andere Frage führt das zu, für dieses Geschäft zu HiOS, können Sie natürlich auch verbinden mit der Frage eben von Herrn Groß, wenn er fragt, Effizienzen im Backoffice. Wenn ich für den Kunden die Transaktion abwickeln muss in seinem Job, dann muss dort eine Bestellung erfolgen. Dann muss die ausgeliefert werden, dann muss sie nachher gebucht und bezahlt werden. Also von da aus geht das Hand in Hand, nicht nur aus dem Finanzbereich, sondern auch Supply Chain, Logistikprozesse, Einkaufsprozesse, Bestellprozesse, Waren, Vorhaltungsprozesse. Das ist die Gesamtoptimierung in der Verknüpfung mit dem Kunden. Neudeutsch nennt man das manchmal Vendor-Managed Inventory. Wir müssen gemeinsam sagen, wie viel Vorrat hast du noch für deine Vollsubskription? Wann ist der Bedarf leer? Welche Farben brauchst du neu? Wann musst du neu liefern? Das sind die Voraussetzungen, die wir aufbereiten, inklusive dann der Finanzierungskomponente, dass man dann sagt, jawohl, wir können dann Teile des Portfolios auch weiter hinaus verkaufen, wenn denn der Vertrag erstmal ordentlich läuft. Also von da aus ist das ein gesamtheitliches Programm, wo wir die wesentlichen Komponenten jetzt alle definiert haben, die dann in den Rollout kommen.
Bleibt noch diese Eingangsfrage der Quantifizierung, wie viel Kundenpotenzial steckt dahinter?
Ja gut, das Kundenpotenzial für das Gesamtpaket sind alle. Wie viel wir dann tatsächlich ins Vertragsgeschäft bekommen, das müssen wir mal sehen. Aber wir haben uns vorgenommen, ich hatte es ja in meinem Vortrag gesagt, dass wir mittelfristig ein Drittel unseres Gesamtumsatzes in das Vertragsgeschäft bekommen wollen und zwei Drittel des Lifecycle-Geschäfts. Es wird immer noch welche geben, die wollen es lieber so kaufen, den verkaufen wir natürlich auch gerne einen Servicevertrag ohne alles, klassisch. Aber wir werden unter Umständen dann ganz besondere und neue Leistungen nur noch über diesen Weg anbieten.
Ja, schon verstanden. Aber ich meine zum Beispiel beim Thema Software-Subscription, wenn ich es richtig weiß, gibt es eine Zahl von 5.000 Prinect-Kunden. Und die sind ja sehr prädestiniert dazu, auf dieses Software-as-a-Service-Modell
ja, auf jeden Fall
umzusteigen.
Da sind wir ja dabei, diese Zug um Zug zu konvertieren, aber auch, und das ist mir noch viel wichtiger, auch neue Kunden zu gewinnen, die eben noch kein Prinect haben. Ja. Deshalb ist die Zahl viel größer als unsere Anzahl bestehender Kunden. Es ist viel einfacher, eine Software als Software as a Service zu verkaufen. Es geht uns doch genauso, wenn ich nur den Verbrauch bezahlen muss, also das, was ich nutze, dann bin ich eher gewillt, etwas zu probieren, als wenn ich mich hier, sage ich mal, gleich mit viel Geld festlege, teure Lizenzen kaufen muss. Dass ich letztendlich dann auch gefangen bin, wenn es dann gut ist, ist auch klar, das wissen wir auch. aber man kann ja zumindest, man fühlt sich besser und das sehen wir genau. Kunden springen leichter, von welcher Software sie immer haben, auf unsere mit Software-as-a-Service-Ansatz.
Dankeschön.
Ja, ich habe hier, Lisa, eine ganze Reihe von Fragen. Ich stelle es jetzt einfach mal von vorne bis hinten. Zum einen, dass man mal eine Vorstellung hat vom Maschinengeschäft. Können Sie sagen, wie viele Maschinen, wie viele Offset-Maschinen, wie viel Digitaldruck und wie viele Subskriptionsmodelle Sie in diesem Jahr jetzt verkauft haben? Dann eine Frage zu den Kosten. Also mit welchen Restrukturierungskosten rechnen Sie denn in diesem Jahr? Und was hat denn dieser Umbau, den Sie jetzt mehrfach angesprochen haben, über insgesamt gekostet? Dann bitte noch ein Wort nochmal, die Zusammenarbeit mit Ihrem neuen Großaktionär, die ist mir nicht so ganz klar. Also was Sie konkret planen und vielleicht künftig sich erhoffen. Und dann, Herr Hundsdörfer, Sie haben jetzt öfter auch die konjunkturelle Unsicherheit angeführt, dafür, dass es mit dem erwarteten Hochlauf nicht so schnell geht. Aber man muss ja tatsächlich sagen, die Konjunktur läuft ja jetzt weltweit gesehen nicht so schlecht. Sie wird tendenziell eher schlechter laufen in den nächsten Jahren. Also was bedeutet denn das dann für die Prognosen in den kommenden Jahren? Und als Letzte noch, Sie sagten, der Digitaldruck wäre jetzt qualitativ so gut wie der Offset und hätte fast...
Besser.
Besser, ja. Also deshalb, uns haben Sie, hat Ihre Industrie jetzt, sagen wir mal, 15 Jahre erzählt, dass es technisch gar nicht geht. Dass es nie so sein wird. So, jetzt ist es so, das nehme ich jetzt mal hin als Laie. Jetzt frage ich mich, was bedeutet das für das Geschäft? Sie sagen, es hat disruptiven Charakter. Also gehen Potenzial. Sie davon aus, dass künftig nur noch Digitaldruckmaschinen verkauft werden oder dass die dann immer noch nur eine Ergänzung sein werden?
Da fangen wir mit den hinteren Fragen an, weil es die offensichtlichen. Im Moment, weil der Digital, also erstmal, es ist eine andere Technologie, über die alle gesagt haben, da kann ich die Qualität nicht erreichen. Wo diese Aussage gilt, es waren diese Toner, dieser elektrofotografische Ansatz. Wir reden aber hier über Tintenstrahldruck und der Tintenstrahldruck in der heutigen Ausprägung mit 1200 dpi, mit allem, was wir können, mit Kompensation und den ganzen Themen, sind wir heute unterwegs in einer Qualität, die ebenbürtig oder besser ist und vor allem eine Konstanz hat. Also die Haarkoloration-Drucker, die legen immer ganz gerne die Dinger von hinten nach vorne zusammen und nur die Top-Offset-Drucker kriegen hin, dass sich das Ding nicht verändert. Wenn Sie das von einer Primefire nehmen, Sie können, egal wie lang oder kurz die Kette ist, es ist identisch. Also es ist super konstant. Die Brillanz ist enorm hoch. Also von da ist der Haken dran an der Qualität. Es gibt keinen Grund, nicht digital zu drucken, weil die Qualität nicht ausreicht. Feinste Konturen können Sie wesentlich besser machen als mit dem Offset-Druck. Also Dinge, die im Offset-Druck technisch schon gar nicht gehen, gehen mit dem Tintenstrahldruck. Allerdings nur in dieser hohen Auflösung mit 1200 dpi. 600 dpi sieht es anders aus. Da gilt nach wie vor, die Qualität ist nicht die, wie wir sie brauchen im Offset-Druck. Wird Digitaldruck Offset ersetzen? Ich weiß es nicht. Das hängt letztendlich damit zusammen, auf welche Kosten wir kommen können für den gedruckten Bogen. Und das hängt mit der Auflage zusammen, weil der Vorteil von Digitaldruck ist, Sie brauchen keine Druckplatten, das fällt einfach weg, weil die Daten direkt praktisch die Düsen ansteuern. Und deshalb ist es eine Frage der Auflage. Bei kleinen Auflagen, also wenn Sie bei 500 oder 1000 sind, da ist es heute schon eben. Und je kleiner sie sind, desto ebener wird es. Natürlich wehrt sich eine bestehende Technologie. Wenn Sie das vergleichen mit einer 10 Jahre alten Maschine, naja, dann ist vielleicht sogar schon 5000 rentabel, 5000er Auflage. Wenn Sie eine Speedmaster XL mit aller Ausstattung nehmen, naja, dann ist der Break-Even bei 500 und nicht höher. Ne? Deshalb ist es schwer zu sagen. Es ist zum Schluss eine Frage, wie schnell kommt die Leistungsfähigkeit der Maschine, dass ich eben nicht nur 3.500, sondern vielleicht 7.000 oder 8.000 oder 9.000 Bögen in der Stunde drucken kann. Und das Zweite ist dann die Frage der Tinte und das ist auch ein Stück weit strategische Frage. Aber das Potenzial ist jetzt gegeben, weil die Voraussetzung ist die Qualität und der Rest ist Wirtschaftlichkeit. Zusammenarbeit MK. Masterworks. Masterwork hat sich ja bei uns aus verschiedenen Gründen eingekauft oder beteiligt. Wir haben ja vor 5 Jahren rund unser nicht profitables Weiterverarbeitungsverpackungsgeschäft verkauft. Wir haben aber mit Ausnahme von China und Japan weltweit den Service und den Vertrieb behalten. Und wir haben uns die Aufgaben geteilt. Masterwork entwickelt, produziert die Maschinen. Wir vertreiben sie. Wir haben sehr gut mit Masterwork in den letzten Jahren zusammengearbeitet. Wir haben unsere Anforderungen dort platziert. Und Masterwork hat es geschafft, was wir als Heidelberger meistens nicht so richtig hinkriegen, leistungsfähige Maschinen oder wettbewerbsfähige Maschinen des mittleren und unteren Leistungsbereichs zu produzieren. Wir können top, können wir immer richtig gut. Mitte kriegen wir die Performance hin, aber den Preis dann nicht. Und das haben wir geschafft und damit ist dieser Bereich gewachsen und wird weiter wachsen und bietet uns die Möglichkeit, praktisch einen Gesamtprozess auch abzubilden und zwar zunehmend wettbewerbsfähig. Das ist natürlich ein riesen Wachstumspotenzial für Masterwork, aber sie braucht den Namen Heidelberg, sie braucht die Heidelberg Service Organisation und Vertriebsorganisation, um dieses Wachstum zu machen. Als chinesischer Hersteller ohne Backup durch so einen Namen, so einen Brand wie Heidelberg wird es schwieriger, viel, viel schwieriger sein. Und um diesen Vertriebsweg abzudecken, hat sich Masterwork entschieden, sich bei uns zu beteiligen. Weil wenn einem was gehört, hat man vielleicht ein bisschen mehr mitzureden. Das zweite Thema ist, dass wir, und das ist wiederum unser Vorteil, auch in China verstärkt zusammenarbeiten im Wachstumsmarkt Verpackung. Wir haben also auch eine Vereinbarung, wo wir uns gegenseitig im Vertrieb helfen. Hätten wir vielleicht auch ohne machen können, aber wenn dann finanzielle Interessen sind und die Eigentümerin von, die Haupteigentümerin, die Frau Lee von Masterwork sagt, ja, jetzt ist sie natürlich interessiert, dass Heidelberg höchst profitabel ist, weil es ja auch ihr Geld ist. Jetzt wird sie ihre Vertriebsorganisation anweisen, uns überall zu helfen, da reinzukommen, wo Masterwork drin ist und wir nicht. Und wir machen es natürlich auch umgekehrt. Und die dritte Komponente ist, wir werden kooperieren auf der Einkaufs- und auf der Fertigungsseite. Auf der Einkaufsseite ist es eben immer noch so, wenn ein chinesischer Chinese, also ein chinesisches Unternehmen einkauft, kauft es immer noch zu anderen Konditionen ein, wie wenn hinten dran Langnasen sind. Das habe ich in meinem Leben immer wieder erlebt. Da werden andere Preise verhandelt. Wir werden also eine Wettbewerbsfähigkeit auf der Beschaffungsseite erhöhen. Und wir werden, das ist wiederum eine Win-Win-Situation, auch in einem Jahr oder so ein Fertigungs-Joint-Venture haben, wo wir Teile produzieren, sowohl für unsere Fabrik in Qingpu als auch für Masterwork, weil in beiden Fällen haben wir hohes Interesse, hochqualitative Teile zu bekommen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die kann ich mir natürlich auch woanders beschaffen. Es gibt ja viele Menschen, die was herstellen in China. Aber ich muss, wenn es um Präzisionsteile geht, einen Lieferanten genauso schlau machen. Ich muss genau das gleiche Wissen mitbringen, wie ich das in das Joint Venture einbringe. So, und im einen Fall habe ich dann Kontrolle drüber, weil ich Miteigentümer dieses Unternehmens bin. Im anderen habe ich keine Kontrolle, wen er mit diesem Wissen auch noch beliefert.
So. Zu den anderen Punkten würde ich gerne noch sagen, je nach Umsatzmix im Bereich Sheetfed-Offsets haben wir dann zwischen einer 4-Farben, einer 5-Farben, einer 6-Farben-Maschine geteilt durch die Units 800 bis 900 Maschinen pro Jahr. Wenn Sie Anzahl von Maschinen nehmen, hängt davon ab, größer oder kleiner, mit Anleger, Ausleger, ja, nein. Mal die längeren Maschinen, mal die kürzeren, aber das gibt so eine Größenordnung, nicht ganz 1000. 800 bis 900 ist das so im Durchschnitt, was wir für die letzten 2-3 Jahre gehabt haben. Digital, wenn ich digital und Label zusammennehme, sind es rund 30 Maschinen, die reingegangen sind. Und die Subskriptionsverträge, die wir nun soweit berichtet hatten, waren das Ziel von 30 zu erreichen. Die haben wir soweit auch erreicht, sind noch nicht alle in der Produktion. Aber der Ramp-up, den wir die letzten 2 Jahre hatten, haben wir damit auch erreicht. Und jetzt geht es halt eben in dem Umsatzmix, den der Herr Hunsdorfer dargestellt hat, das Vertragsgeschäft von rechts hinten nach links vorne zu der High-ID eben aufzufächern, das ist dann halt eben von Full-Subskription rüber in Vertragsgeschäft auszurollen, die Kunden hereinzuholen und langsam an das Geschäft heranzuführen. Und für die Full-Subskriptionsverträge, die Sie da hatten, Da haben wir dann auch mit unseren Finanzierungspartnern jetzt Rahmenverträge abgeschlossen, dass wir in den Ländern, jetzt sage ich in den industrialisierten Ländern, denn in Timbuktu geht es natürlich nicht, können sie dann auch dann die Maschine entsprechend verkaufen, sodass wir die Voraussetzung haben, das Geschäft mit Maschine auszurollen und die anderen Verträge auch. Und wenn wir dann jetzt eben nur Service machen, wie es ja eben vorne gefragt worden ist, Verzeihung, nur Software ist in der Kombination, geht das auch. Bei Erneuerung der Verträge sagt man dann im Moment mal, normale Verkauf mit Lizenzen wollen wir nicht mehr machen. Eigentlich musst du in die Wolke und wenn das nicht hast, na, dann wird das nochmal verhandelt. Aber das ist ein kontinuierlicher Prozess, der wird nicht im nächsten und übernächsten Jahr vorbei sein. Wahrscheinlich dauert er noch ein bisschen länger, aber das Gute ist, dass die Plattform halt einfach bestellt ist. Das andere, Restrukturierung, wann wird es abgeschlossen sein? Naja, wenn wir wissen, dass wir in den nächsten 5, 6, 7 Jahren noch Leute haben, die sukzessive dann in die Altersteilzeit gehen, werden wir natürlich uns bemühen, denen auch immer entsprechende Sachen anzubieten. Nach neuer Finanzierung ist es ja so, dass sie nicht sagen können, sie können das in einem Programm komplett zurückstellen, sondern es wird immer dann verbucht, wenn sie tatsächlich die Verträge abschließen. Deswegen haben wir gesagt, wir stellen grundsätzlich das Geld bereit, diese Optimierung für die Alterspyramide auch tätigen zu können. Und ob das jetzt dann noch 5 Jahre lang so ist, das wird natürlich nicht diesen Inhalt haben, aber ein gewisser Umbau, gewisse Investitionen ist für uns genauso in Brainware zu investieren, in diesen Umbau zu machen, als wenn ich dann auch irgendwo anders in Maschinen investiere. Also ist das für uns auch eine Investition in die Zukunft für neue Mitarbeiter, die dann Platz bekommen, weil Ältere dann vielleicht eben die Plätze freimachen und vorher noch ihr Know-how übergeben. Dafür haben wir dann ja auch investiert, das hatte ich versucht darzustellen, in der Halle 43/44, wo wir nicht wollten, dass diese Arbeitsplätze nach Berlin irgendwo an einen anderen Standort gehen, sondern nehmen es liebend gerne bei uns um den Zaun. Die Leute können da hinkommen, das können andere sehen, das ist auch für die Kultur wichtig. Und dann haben wir gesagt, das verknüpfen wir auch zur PMA rüber, dann kann man das auch verbinden. Das soll so den Eindruck werden, dass wir da sagen, jawohl, auch für die neue Zeit danach, neues Arbeiten, anderes Arbeiten in anderen Umfeld, da investieren wir auch Geld. Das ist jetzt hier nicht reingerechnet, aber das ist natürlich Vorleistung, die man auch mit berücksichtigen muss. Deswegen in der Restrukturierung haben wir das Budget fürs nächste Jahr angegeben. Es sind wiederum rund 20. Wenn es mehr wäre, dann wäre der Bedarf größer. Das sehen wir im Moment nicht. Also ist das eine gute Hausnummer, die wir jetzt fürs nächste Jahr haben, Herr Freitag. Hoffe, das passt so. Die anderen hatte alle mein Kollege. Und dann möchte ich natürlich noch vielleicht zu der alten Technologie was sagen. Den Kontrapunkt zu meinem CEO setzen. Denn wir finden nicht, beide nicht und alle nicht, dass eine XL106, die autonom druckt, alte Technologie ist. Also wenn jemand denkt, dass das alt ist und durch digital ersetzt wird, dann würde ich wetten, nächsten 10 Jahre nicht. Im Lebtag und 3 Tage nicht. Ja, wenn Sie das auf der Drupa gesehen haben, ist das super und das zählen wir nicht darunter. Wir sagen nur, es wird sich wahrscheinlich nicht ändern, dass das ins Vertragsgeschäft rüberwandert. Aber diese Technologie in der Kombination mit dem Digitalen, es wird beides da sein, aber wir können dem beides anbieten und der Zweifel an dem, der ist weg. Ich glaube, das war das, was er ausdrücken wollte. Nur eine XL106, autonomes Drucken, Automobilindustrie träumt davon autonom, wir fahren autonom. Das ist eigentlich, also da war der, also wenn ich da an die Drupa letztes Mal denke, ne, der Plans, der da vorne steht, sage ich, das ist unserer Sicht super.
Ja. Im Vorfeld der Drupa und Herr Kalibe und Herr Dr. Hundsdörfer, Sie haben ja das schon angesprochen, sei vielleicht auch ein erinnernder Blick zurückgestattet. Wir alle erinnern uns, die da waren, 2012, 2016, welches Feuerwerk Benny Lander mit Nanodrucktechnologie abgezogen hat. Aus meiner Kenntnis als Außenstehender hört man davon ja relativ wenig bis gar nichts mehr. Spielt dieses Segment in Ihrem strategischen Produktportfolio noch eine wie immer geartete Rolle?
Ich meine, unsere Maschine zu dem, was Benny Lander proklamiert, ist ja die Primefire. Unsere funktioniert. Das ist mein Kommentar. Wir drucken Qualität, die verkäuflich ist. Wir haben die ganzen Themen, White Lines und alles, was da so die Herausforderungen waren, gelöst. Wir haben eine eigene Kompensation erfunden, die funktioniert. Und wir können eine Qualität erzeugen. Also da kann man nur begeistert sein. Und da müssen die anderen alle erst, einschließlich Lander, erst nochmal hinkommen.
Wir denken aber noch an Zukunft für diese Technologie.
Wenn man lang genug viel Geld investiert, dann könnte es vielleicht schon noch mal klappen. Und wenn ich sehe, was Benny Landa auch mit Hilfe von der Frau Klatten dort schon investiert hat, ist es ein Vielfaches von dem, was wir ausgeben mussten, um auf den Stand zu kommen.
Ich glaube, es wäre aber richtig zu sagen, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir die Einzigen sein werden, die eine Maschine haben. Er wird seine Maschine im Markt platzieren, er wird Stellplätze haben, es werden andere kommen, die auch was positionieren. Uns geht es nur darum, dass wir ja in 2012, als das angefangen hat, hatten wir kein Digitalangebot. Wir waren nur die mit der Super XL 106 autonomes Drucken, ja, nur das Alte, in Anführungsstrichen. Da haben wir gesagt, nein, das ist es bei Heidelberg nicht. Wir haben auch das Know-how, das andere darzustellen. Jetzt können wir dem Kunden beides anbieten und sagen, wir müssen nicht mehr nur sagen, das oder das. Der Kunde kann entscheiden, was braucht er für die Applikation. Und das ist ja das, was er uns dafür ausgebildet hat. Von 5.000 Drucken bis auf 500, bis auf einen. Der Kunde kann sich das oder das kaufen. Und die Qualität passt zusammen. Es ist nicht mehr so und so. Und das gibt uns die Zuversicht, dass wir dort auf dem richtigen Wege sind. Wenn wir die dann noch in die Cloud richtig einbinden, die richtigen Vertragsmodelle haben, sagen wir einfach, wir haben ein gutes Angebot, es werden Wettbewerber da sein und der Kunde wird entscheiden, wer im Endeffekt dann welche Abnahme bekommt. Aber wir sind da nicht mehr in der passiven Rolle. Da haben wir uns in der schwierigen Lage trotzdem befreit, weil wir damals auch investiert haben.
Wir wollen aber die Ersten sein und das ist deshalb sehr wichtig, weil bei dem Geschäftsmodell Digitaldruck, da verdienen Sie schon, wie eben das Geschäft und das Produkt strukturiert ist, mit dem Betrieb der Maschine, mit der Tinte im Wesentlichen. So, und deshalb geht es halt darum, möglichst viele Maschinen möglichst früh breit in den Markt zu kriegen, weil die dann den angenehmen Teil, nämlich den Tintenverbrauch, dann quasi triggern. Das ist unser Ansinnen. Deshalb arbeiten wir mit großer Kraft dran, möglichst viele Maschinen möglichst früh in den Markt zu kriegen, in den Markt zu besetzen. Es werden andere kommen. Sie bleiben nie allein mit einer Technologie, aber sie können sich einen Vorsprung erarbeiten, wie das Heidelberg ja auch bei Sheetfed Offset erreicht hat. Ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass Heidelberg einen Weltmarktanteil von 45% hat, obwohl wir unsere Maschinen deutlich teurer verkaufen als unser deutscher und noch viel teurer als unser japanischer Marktbegleiter. Und das ist was, was ich als langjähriger Trumpf-Mitarbeiter nach wie vor noch bewundere, dass wir es schaffen, in Japan, wo unser Hauptwettbewerber sitzt, einen Marktanteil von knapp 30% und nicht nur einmal, sondern sehr konstant uns Jahr für Jahr erarbeiten können. Eine Firma Trumpf, die zu den besten Maschinenbauern dieser Welt gehört, und ich habe selber 17 Jahre lang mitarbeiten dürfen dort, wir haben es nie über 3 oder 4% Marktanteil geschafft in einer praktisch identischen Wettbewerbssituation.
So, wenn keine weiteren Fragen sind, danke ich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und wir laden Sie herzlich jetzt ein zu einem kleinen Imbiss, wieder in dem Raum, zwei Türen weiter, wo Herr Kalibe und auch Herr Hunsdörfer gerne noch für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Vielen Dank und wenn wir uns nicht mehr sehen, auch gute Heimreise. Dankeschön.